Episode 156 von Win Today Hockey O'Clock. Das große Win Today Hockey O'Clock on Tour aus Klagenfurt.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren. Nice move, another nice move.
Treffen sich drei Vorarlberger in Klagenfurt und reden über Eishockey. Das hört sich eigentlich wie der Auftakt zu einem wahnsinnig schlechten Witz an. Ist es in dem Fall Gott sei Dank nicht, sondern für euch bittere Realität. Der Mann ganz außen hat schon angekündigt, der wird euch heute mal in die Schönheit des Vorarlberger Dialekts einführen. beim Simon ist es wahrscheinlich noch to be determined. Ich versuche wenigstens so als tatsächlicher Moderator vielleicht auch übersetzend einzugreifen, aber möchte mich erstmal sehr herzlich bedanken, dass zwei Aushängeschilder des ÖHV-Nationalteams mit KRC-Vergangenheit einerseits und aktuell beim KRC in Diensten sich Zeit genommen haben. Es ist Dave Madlena, Nationalteam-Torhüter und Ex-KRCler. Es ist Simon Schwinger, aktuell KRCler und ÖHV-Nationalteam-Stürmer. Schön, dass es nach Klagenfurt geschafft hat.
Danke. Danke.
Simon, wir müssen fast bei dir beginnen, was sich da am vergangenen Sonntag in Villach zugetragen hat. Generell perfektes Wochenende für den KRC. Erst das formstärkste Team am Freitag gebogen, dann am Sonntag mit Derby-Sieg in den International Break gegangen. Wie angenehm ist es oder wie sehr hilft es, auf so einer sportlichen Erfolgswelle auch zum ÖHV-Nationalteam zu kommen?
Ja, also wie gesagt, wir haben viel Verletzte gehabt und da haben jetzt auch viele Junge die Chance gekriegt, dass sie sich eigentlich ins Line-Up einarbeiten können. Und ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir Playoff nehmen, das Wochenende. Und das ist schon super aufgegangen, also das CSG gegen Bozen. Das war ein super Spiel und überglücklich gewesen. Und dann haben wir uns vorgenommen, ja passt, das haken wir ab. Am Sonntag ist Derby und ja, das ist eigentlich auch super aufgegangen und 6 Punkte Wochenende, das ist super.
Die Feinspitze unter euch haben Sie jetzt vielleicht schon gemerkt oder gehört. Auch Simon Schwinger nähert sich nicht unbedingt der Hochsprache an. Ich persönlich finde das natürlich sehr gut und begrüßenswert. Sollte es Auffassungsprobleme geben, dann können wir die nachher in der Pause bei dem einen oder anderen Kaltgetränk dann auch versuchen zu klären. Ine Schaffer, Ine Tour hinein. Relativ einfach. Uffe, rauf, abe, runter. Das sind eigentlich so die wichtigsten Richtungsangaben jetzt mal, damit wir auch das durchdekliniert haben. Muss auch ganz kurz bei dir bleiben, Simon, weil Finn van E, genauso wie du, sein erstes Derby-Tor erzielt hat. Und Finn van E war es vergönnt, dann auch in dem Interview zur Drittelpause hin zum Besten zu geben, wie geil das ist, vor dem Villacher Fanblock ein Tor zu schießen. Und jetzt war es dir nicht vergönnt, zum Interview zu kommen, aber auch du hast ein Tor erzielt und auch du natürlich vor vielen Villacher Fans. Wie war da bei dir die Gemüts- und Emotionslage, das Ding in den Maschen zappeln zu sehen?
Ja, also es war unglaublich, weil ich quäl mich oder tue mir ein bisschen schwer, die letzte Zeit ein bisschen Tore zum Schießen, habe eigentlich immer gute Chancen, aber will halt nicht immer gleich hin. Aber dann, wenn man gegen das Derby-Tor schießt, und es ist ein super Gefühl und Fans, also ich habe da gleich aufgeschaut, die sind alle gleich durchdreht und also, das ist ein super Gefühl, also ist ein schönes Tor gewesen, super gespielt vom HD und ja, besser kann es nicht gehen.
Sportlich für dich der International Break mit Erfolgserlebnis losgegangen, auch für dich Dave und die BEMA Pioneers Vorarlberg, 2 dringend notwendige Siege, um endlich wieder mal ein klein wenig in die Spur zu kommen. Wie ist es dann auch mit Erfolgserlebnissen eben 2 an der Zahl in Back-to-Back-Games dann zum Team zu kommen? Macht das für dich einen Unterschied? Ist die Gemütslage... Ich kenne dich als jemand, der sehr even keel ist und sehr sehr geerdet, aber macht es für dich einen Unterschied, ob mit Sieg oder Niederlage das Teamcamp dann angetreten wird?
Ja, ich muss sagen, schon eigentlich. Du bist natürlich fröhlicher, wenn du gewinnst. Jeder Sportler hasst zum Verlierer. Und ja, wie gesagt, das Wochenende war sehr wichtig für uns, da wir da jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Spiele am Stück verloren haben. Und unser Ziel einfach trotzdem ist, zum Pre-Playoff-Score waren eben die 2 Spiele sehr wichtig. Vor allem das Villach-Spiel war noch eigentlich 3 Extrapunkte, kann man sagen, für uns. Das haben wir geschafft und jeder war happy nach dem Spiel und dann ist so gleich einfacher, noch hat sich 6 Stunden ins Auto hocken und nach Kärnten fahren.
Man muss Dave Madlena ein extra Tribut zollen, weil das sehr kurzfristig entstanden ist, dass er hier ist. Ursprünglich wäre Johannes Bischofberger hier gesessen. Also ihr merkt schon, das Vorarlberger Turm als Trend, das zieht sich ein klein wenig durch. Der ist leider erkrankt. Gute Besserung auf diesem Wege. Aber Dave hat dann auch gesagt, ja klar, mache ich schon. Das ehrt dich sehr, auch hier ein klein wenig Rede und Antwort zu stehen. Auch weil deine Person und auch deine Position als Nationalteam-Torhüter eine ist, die natürlich mit Argusaugen betrachtet wird. Aber wie ist es für dich ganz generell, nach Klagenfurt zurückzukommen? 2016, 17 bis 2021 bist du in Diensten des KAC gestanden, hast auch 2 Meistertitel mitfeiern dürfen oder miterleben dürfen. Was bringt dieser Ort, was bringt auch diese Halle für Erinnerungen hoch?
Eigentlich nur schöne. Ich komme sehr gerne daher. Ich habe mich sehr wohl da gefühlt. Fans waren immer super. Darum, wo ich gesagt habe, okay, habe mich wieder einberufen, zum nach Klagenfurt gekommen. Habe ich mich riesig gefreut gehabt, zum wieder eine Woche da sein. Ich will bis Sonntag da bleiben, habe ich noch 2 Tage zum die Leute wieder rundum besuchen gehen, wo ich jetzt doch schon 3 Jahre noch mal gesehen habe. Ein paar habe ich schon abgehockt. beim Fischen war jetzt am Nachmittag ein bisschen, seine Kleine habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Und ja, aber wie gesagt, mich freut es brutal. Ich komme gern daher. Und es macht immer mega Spaß.
Jetzt hast du diese 6 Stunden Autofahrt vor dir und weißt, Simon Schwinger wird dein Zimmerkollege sein. Ist da dann extra Vorfreude mit dabei oder versucht man da schon dran zu denken, wie man sich am besten aus dem Weg geht?
Nein, absolut nicht.
Wir sind da unter uns, also kannst du da ruhig ehrlich sein.
Nein, absolut nicht. Solange er nicht schnarcht, ist alles okay. nein, es hat mich natürlich gefreut. Wir haben gleich geschrieben, ob wir zusammen ins Zimmer gehen. Waren ja auch schon zusammen im Urlaub, also wir verstehen uns schon, also wir kennen uns schon lange und verstehen uns eigentlich richtig gut und darum ist es immer fein zu mit einem im Zimmer sehen, ja, was, wenn ich meine Ruhe haben will, Schnabel heben und dann passt es.
Ja, wir Vorarlberger, wir sind tatsächlich ganz einfach gestrickt manchmal und das ist auch gut so. Jetzt ist es bei den Nationalteampausen, und das ist eine relativ außergewöhnliche Pause, weil die Winter Day Eishockey League viele Jahre diesen Dezember-Break auch nicht wahrgenommen hat. Keine Selbstverständlichkeit, dass die Spieler dann auch immer uneingeschränkt Ja sagen. Also gerade der harte Liga-Alltag, und das wird ja jetzt die nächsten Wochen noch brutaler, wenn dann der KAC beispielsweise Spiele am 22. Dezember hat, am 26. Dezember, am 28. Dezember, am 30., am 1., dort, wo unser Eins oder ein großer Teil natürlich auch Urlaub hat und von Haus aus frei, sind das die, die sich abrackern ohne Ende und die wenigen freien Tage, die es ohnehin in einem Eishockeyjahr gibt, dann noch fürs Nationalteam aufwenden. Das nötigt mir immer extrem viel Respekt ab. Inwieweit ist es für dich klar, Nationalteam ruft an, ich bin mit dabei, oder gibt es da schon auch so Überlegungen, mache ich das jetzt wirklich?
Nein, eigentlich normal nicht. Also wenn er anruft, dann sagt man normal zu. Also man muss stolz sein, dass man vom österreichischen Nationalteam einberufen wird. Sicher, wenn man ein bisschen verletzt ist oder irgendwie ein bisschen Wehwehle hat oder ein bisschen krank ist, dann muss man halt schauen, ja, brauche ich die Pause oder brauche ich sie nicht. Aber wenn, keine Ahnung, so 80% ready bist, 90%, dann gehst und du machst das mit Stolz und du freust dich eigentlich auf die Spiele, auf die Kameraden in der Kabine dann. Und ja, es ist immer Gaude und ich freue mich immer.
Du bist rein, was die Nationalteamerfahrung anbelangt, eines der unbeschriebeneren Blätter. Und das meine ich jetzt nicht wertend. Du bist seit der Saison 2021 auch im Team mit dabei. Wie war diese erste Einberufung, dieses erste Mal beim Team? Ich merke schon, du versuchst es gerade richtig zu erinnern. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, das war in Jesenice, glaube ich. Das war, aber da war eine ganz junge Mannschaft.
Wie ist das so die Gefühlslage, wenn du das erste Mal vielleicht unbekannte Nummer oder doch schon irgendwie von jemandem den Kontakt zugespielt bekommen hast, dort Roger Bader aufscheint? Was ist da durch den Kopf gegangen?
Ja, also ich bin schon mal überglücklich, weil die Nummer hast du nicht eingespeichert und dann fragst du mal, wer da ist und dann sagt er, Roger war der Teamchef und dann warst du eigentlich gleich Bescheid und freust dich voll und also da musst du nicht lange überlegen. Da bist du eigentlich gleich, sagst ja, ich komm. Und ja, es war eine super Erfahrung und also eigentlich müsst ihr es nicht vergessen, aber es war in Jesenitze, das warst du jetzt noch. Und ja, also echt cool gewesen.
Wie kommen wir noch zu einem relativ einschneidenden, prägenden Erlebnis auch bei dir oder in dieser Relation Simon Schwinger und ÖRV Nationalteam? Möchte aber natürlich auch bei dir, Dave, diesen Moment Revue passieren lassen, als du das erste Mal angerufen worden bist vom Team, vom Teamchef. Weißt du noch, wie es war?
Boah.
Das muss ganz besonders gewesen sein.
Ja, natürlich war es das.
Scherz.
Ich wollte immer für das Nationalteam spielen und wo ich, es ist eigentlich doch, glaube ich, schon in meiner zweiten Profikarriere dann gleich einmal passiert. Ich habe es nicht erwartet so früher, aber umso mehr habe ich mich gefreut gehabt. Und das war, glaube ich, noch in Laibach das Turnier. Ich glaube sogar gegen Japan haben wir gespielt.
Ja, nämlich dunkel.
Ich glaube, ja. Und ja, aber der Ratuschny war, glaube ich, auch noch Trainer. Kann ich mich erinnern. Aber ins Gespräch, ach, ist schon zu lange her.
Du wolltest immer fürs Nationalteam spielen. Ab wann war dir klar oder gab es einen Punkt, wo dir klar war, das könnte jetzt gut genug dafür sein? Du hast dein Debüt eben unter Dan Ratuschny gefeiert, auch diese Ära noch miterlebt. Aber gab es einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, das reicht jetzt fürs Team oder ich bin im engeren Kreis der österreichischen Torleute? Und da muss man leider dazu sagen, und auch darauf kommen wir noch, groß ist der Kreis ja nicht.
Nein, eigentlich habe ich das Gefühl nie gehabt. Ich finde immer, man sollte eigentlich nach einer Leistung in Berufen werden. Und da eigentlich die anderen Tormänner auch in der Liga gespielt haben und meine Leistungen, sage ich mal, in dem Moment nicht so schlecht waren, haben wir gedacht, okay, ich kriege jetzt auch mal die Chance zum Kommen und kann mich sorgen. Aber das Gefühl so, ja, okay, jetzt reicht's, glaube ich nicht, weil das Niveau im Nationalteam und auch die Gegner, die wir haben, zum Spieler, ich glaube, das wird es nie reichen als Tormann, dass das ist, okay, jetzt passt, jetzt bin ich bereit für das. Natürlich ein gewisses Niveau muss ich haben, aber Oberhause, glaube ich, geht es immer weiter und darum habe ich das eigentlich auch nie gehabt, das Gefühl. Nein.
Oberhause, oben raus. Für all diejenigen, die vielleicht schon ihr Vorarlbergerisch Wörterbuch konsultiert haben. Es gibt gute Gründe, warum ihr beide hier sitzt und warum wir auch übers Team sprechen wollen und beginnen vielleicht eher so bei den Sorgenkindern oder den Problemfeldern. Was mir immer wieder auffällt, ist die Art und Weise, wie übers Team berichtet wird, hierzulande wird, vielleicht auch gesprochen wird, wie es auch in audiovisuellen Medien transportiert wird, deckt sich überhaupt nicht mit dem, was in Deutschland passiert oder was in der Schweiz passiert, wo die Nationalmannschaft das Heiligtum des Landes ist und wo es bei weitem nicht so viele Absagen gibt, wie dann vielleicht auch hierzulande, wo eben ganz anders über diese Mannschaft berichtet wird. Es ist mir schon klar, dass es große Erfolge gab in der Vergangenheit, jetzt gerade auch was das deutsche Eishockey anbelangt, aber vor allem auch beim Schweizer Eishockey mit 2 Vize-Weltmeistertiteln. Du bist jemand, der schon so viel Eishockey gesehen hat und auch im Grenzbereich zur Schweiz und Deutschland aufgewachsen ist. Wie kann man als ÖERV und als Nationalteam dorthin kommen, dass man irgendwie Narrative intern wie extern ändert, dass Einberufung für alle uneingeschränkte Ärger ist und alle natürlich kommen, wenn sie können, und dass auch nach außen hin positivere Schlagzeilen kreiert werden?
Puh, ja, das mit der Einberufung, ich glaube, das muss jeder Spieler für sich selber entscheiden. Wie der Simon vorhin gesagt hat, man sollte immer noch mit Stolz trägen, dass man für sie Land spielen darf. Und deshalb merke ich nicht immer mehr, okay, ich muss jetzt noch extra 2 Spiele spielen oder irgendetwas. Schlussendlich, wenn noch eine AWM ist, dann will man doch wieder dabei sein. Aber das davor, die Vorbereitungen mögen ein paar vielleicht nicht machen. Weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen. Und ja, wie das ist, das Narrativ, wenn drei Wars in der Schweiz, wenn du die Berufe wirst, musst du kommen. Wenn es nicht tust, wirst du gesperrt in der Liga. Also, ob es so machen musst, weiß ich jetzt so nicht. In Deutschland weiß ich nicht, wie es ist, aber wie gesagt, ich glaube immer noch, dass jeder Spieler selber so viel Stolz hat, zum sagen, okay, wenn ich Chance kriege, zum für Milan spielen, dann tue ich das so. Und da sollte man eigentlich sich selber an der Nase nehmen.
Es liegt natürlich nicht an uns, den honorigen Herrschaften Dinge vorzuschreiben. Da arbeiten im Verband und auch in der Eishockey-Liga genug kluge Leute, die natürlich auch tüfteln, wie man schaffen kann, das Nationalteam noch positiver auch darzustellen. Aber gerade du, Simon, als jemand, der vergangenes Jahr noch in der Schweiz unterwegs war, in der Swiss League, der dann natürlich auch hautnah mitbekommen hat, wie auch in der Schweiz über Nationalteam gesprochen wird, berichtet wird und dergleichen. Was kann man sich hierzulande vielleicht von dem abschauen, was die Schweizer davor exerzieren?
Ja, halt, wie der Dave gesagt hat, das aber mit, wenn man nicht kommt, dass man gesperrt wird. Also, das ist dort sehr ernst und, ja, also, es ist einfach ein ganz anderes Eishockey in der Schweiz. Da gibt es so viele gute Spieler und es ist ja in der NHL, wie viele Schweizer dort sind. Auch in der zweiten Schweizer Liga, das sind super Spieler drin. Jetzt, weil die halt aufgegangen sind in der ersten Liga mit 6 Ausländern oder 7. Da kommen super junge Schweizer Eishockeyspieler zu Nazi B, sagen wir, runter. Und also die Liga ist super. Also die kann man echt vergleichen mit der Österreichischen Liga. Nicht jedes Team, aber eher die Top-Teams, wo aussteigen wollen. Also das ist ein gutes Niveau und ich glaube, das sieht man dann auch im Nationalteam.
Dein Moment oder einer der Momente, die dich auch im Nationalteam so wirklich auf die Landkarte befördert hatten, ist, glaube ich, für viele, ich mag es jetzt nicht irgendwie mit Pathos überhöhen, aber doch durchaus inspirierend, weil deine erste WM eine sein wird, die dir sicher ganz lange in Erinnerung bleibt, die vielen anderen auch lange in Erinnerung bleiben wird. Das war im Mai 2022 in Finnland in Tampere. Du warst jemand, der immer gekommen ist, der brav die ganzen Vorbereitungsspiele mitgemacht hat. Und das darf man auch nie unterschätzen. Das waren 12 Spiele an der Zahl fürs Nationalteam oder 12 Einberufungen, um auch zu spielen. On top zu dem, was ohnehin alles in einem Eishockey-Jahr passiert hat. Das ist kein Lerchalschaß, muss man an der Stelle auch dazu sagen. Und du bist wirklich bis zuletzt mit dabei. Und es gibt ja diese Camp-Cuts und dergleichen. Und beim letzten Cut ist was passiert?
Ja, also du bist 5 Wochen dabei, trainierst eigentlich gut Deutsch, riechst den Arsch auf oder keine Ahnung mehr.
Du darfst Arsch sagen,
ja. Das ist okay. Und ja, dann bist du immer froh, wenn der Cut nicht kommt und dann die nächste Woche wieder dabei bist und wieder dabei bist. Und ja, dann in der letzten Woche in Deutschland, weiß gar nicht mehr genau, wo es war, bin ich halt leider rausgeflogen als einziger Stürmer. Also ich habe den Cut nicht geschafft und das wäre der letzte gewesen. Aber ja, dann 3 Tage später hat er mich doch wieder angerufen, weil sich leider der Dominik Zwerger verletzt hat. Und dann habe ich doch mitfliegen dürfen. Also ich war schon daheim in Vorarlberg, habe eigentlich mit Eishockey schon ein bisschen, war schon in der Sommerpause, aber ja, dann ruft er 3 Tage später und dann bin ich gleich nach Zürich, Flughafen, und da war in Tampa und das alles eigentlich bei einem Tag. Also es war sehr intensiv, aber auch sehr, sehr interessant.
Nimm uns mal mit in dieses Leider-Nein-Gespräch. Das sind ja dann auch Erfahrungen, die die Eishockey-Profis machen müssen, wenn es dann heißt, danke fürs mit dabei sein, aber letztlich haben wir uns für jemand anderen entschieden oder vielleicht sogar, es war nicht gut genug. Also ich glaube, Roger Bader wird das ein bisschen diplomatischer formulieren. Aber wie war das, in diesem Gespräch gesagt zu bekommen, die WM findet leider ohne dich statt?
Ja, er macht's eigentlich gut, er macht's knackig, also er redet nicht lang um, weil ich war sehr enttäuscht und bin nur sauer gewesen. Das ist schon ganz normal, es wäre brutal, wenn nicht. Also er sagt einfach, ja, also du hättest es auch verdient, aber er möchte gerne mit dem Kader zur WM fahren und das musst du halt einsehen und sagen, ja, passt. Und, aber, ja, bist halt richtig sauer und weißt gerne was sagen, am besten gar nichts, aber ja, so ist es halt.
Du bist so ein netter Kerl, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es dich auch in sauer gibt oder keine Ahnung, dass du Holzi hätte wahrscheinlich bei solchen Dingen eher was zu trümmern als du. Ist das fair? Ne?
Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Wir werden im Laufe des Abends sicher noch dazu kommen. How are you doing with the Vorarlbergian dialect?
Beautiful.
Beautiful, okay. Also schauen wir mal, wie viele Verständnisschwierigkeiten es tatsächlich dann auch gegeben hat. Diese Turniere auf allerhöchstem Niveau und jetzt auch mit dem historischen zweiten aufeinanderfolgenden Klassenerhalt. Und ja, wir kennen alle auch die Erzählung, wir sind nur dort, weil Weißrussland und Russland nicht mit dabei sind, aber muss sich trotzdem verdienen, in der A-Gruppe zu bleiben. Und nachdem das jetzt auch 2 Jahre in Serie passiert ist, was bedeutet das für das österreichische Eishockey? Bedeutungsschwangere Frage, aber wir müssen mal wo beginnen.
Ich glaube, es bedeutet sehr viel. Ich glaube halt, oh, dass die so mehr Kinder sehen und so, okay, schau, boah, die spielen gegen die Leute, wo wir auf NHL sehen oder sonst wo. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Österreich bei der AWM dabei ist. Und ich finde, die letzten 2 Jahre haben wir eigentlich gute Ergebnisse erzielt gegen die Top-Nationen. Wir haben vor 2 Jahren haben wir Tschechien geschlagen, wo jeder denkt dann, okay, was ist jetzt los?
Gegen die USA in die Overtime.
Es waren 2-0 gegen die USA vorne, es ist lang gegen Schweden 2-1 gestanden, wo wir noch einen Latterschuss haben, wo wir 2-2 schießen können. Und ich glaube, man sieht schon, dass wir Eishockey spielen können. Natürlich, die Top-Nationen, klar, dass die noch einen Vorsprung haben, aber man merkt auch bei uns jetzt langsam im Nachwuchs, man macht schon Arbeit und es kommt da was nach. Wir haben jetzt doch ein paar Spieler in Draft gebracht, Top-Drafts in der ersten Runde noch. Und wenn das Österreich natürlich wieder produzieren kann und das jüngere Spieler und auch ältere sehen, okay, da passiert was, Spieler kommen in Draft und kriegen Chance in der NHL und nachher da zum Beispiel viele Vorarlberg, wo in der Schweiz spielen, glaube ich, dass da halt ein gehöriger Schritt nachher gehen kann und nur die Präsenz dann fürs Eishockey mehr werden kann.
Und trotzdem alles da sagen, Kinder, und das hört man eh schon seit sehr, sehr langer Zeit, aber das müssen wir natürlich auch als, nennen Sie es mal Problemfeld diskutieren, ist die Torhüterposition. Mit dem Karriereende von Bernhard Starkbaum und die Sample Size, die wir uns da jetzt auch zu Gemüte führen, sind die letzten 10 Weltmeisterschaften, sind 44 Spiele dieser 60 bei 10 WMs von Bernhard Starkbaum absolviert worden. Und das sind knapp 3/4 aller Spiele. Also es war für viele außenstehende Beobachterinnen und Beobachter klar, da wird nicht nur ein Ärger zu Ende gehen, sondern da gibt es auch eine große Lücke, die dann im Nationalteam klaffen wird. Und zwar vor 3 Jahren, wie bei jeder Karriere klar, dass auch die von Bernhard Starkbaum mit einem Ablaufdatum versehen sein wird. Ist da teamintern oder goalieintern schon über ein Leben nach Bernhard Starkbaum im ÖHV-Nationalteam gesprochen worden?
Nein, eigentlich nicht. Jeder kommt halt, aber die Goalies, wie wir verwöhnen, zu der Turniere, die schaut sich der Roger an und dann entscheidet er, wer, sag ich mal, den in seine Fußstapfen treten darf bei der Weltmeisterschaft, wer welche Spiele kriegt. Und, aber so über das hat man jetzt noch nicht so geredet. Nein.
Hat Österreich ein Goalie-Problem?
Ich sag, Top-Goalies, wo viel spielen, haben wir sicher ein Klärproblem. Ich selber glaube noch nicht wirklich eine richtige Saison gehabt, wo ich sage, okay, ich habe 40 Spiele gespielt. Wenn andere Nationen schaust, die haben 15 bis 20, wo das jetzt so aber machen. Und das ist halt natürlich einfach zum Aussuchen. Und ja, ich würde schon eher sagen, dass wir ein bisschen ein Problem damit haben, ja.
Wir kommen dann auch gleich zum lösungsorientierteren Ansatz auch dieser Debatte, die sicher nicht weggehen wird. Wie ist das bei Feldspielern? Beobachtet man das, was da so auf anderen Positionen nachkommt? Wer so die nächsten, ich meine, Hoffnung ist natürlich, dass alle in der NHL kommen und dann irgendwie deep Playoff Runs haben und dann fürs Team nicht verfügbar sind. Aber blickt man bei den anderen Positionsgruppen ein klein wenig drauf, was nachkommt? Schaust doch du in die in die U20-Nationalteams, U18-Nationalteams so ein klein wenig ein Gefühl zu bekommen. Hoppla, da ist der nächste große Verteidiger, da ist der nächste große Center, da ist der nächste große Winger.
Ja, ich schaue da eigentlich meistens nur auf die Vorarlberger, aber halt die, wo man halt kennt, von der Nehmer her. Aber man schaut sicher, ja, wir gehen ab und zu mal, wenn wir frei haben, die Alps anschauen und schauen mal da die jungen Spieler an und ob da einer, jemand dabei ist, wo ich denke, boah, ja, der ist super, also der könnte glaube echt was werden. Und man holt da immer Spieler auf, also so ein Oli Lahm, ich glaube 18, da wird sie irgendwann einmal, wenn er wieder so Gas gibt, irgendwann einmal in der ersten Spieler, denke ich, weil der hat jetzt schon ein paar Spiele gehabt, aber es kommt was nach und ich weiß nicht, wie es in Salzburg ist, ich glaube, die haben ein super Training dort mit der Jungen und also es kommt was nach, aber die meisten Vorarlberger gehen halt dann in die Schweiz gleich oder keine Ahnung wohin und die sieht man dann halt leider nicht so oft oder verfolgt man nicht so.
Wir zeigen das Gespräch an einem interessanten Punkt auch auf, weil aktuell auch das österreichische U20-Nationalteam im Einsatz ist bei der Weltmeisterschaft der Division 1A, vulgo die BWM. Die ersten zwei Spiele sind erfolgreich bestritten worden heute Abend und das werden wir auch zum Ausklang des Abends hoffentlich auf die Bildschirme werfen dürfen. Gibt's das? Du hast vorentscheidendes Spiel gegen Dänemark. Das wird dann für all die, die daheim geblieben sind oder hier nicht nach Klagenfurt kommen konnten, dann schon passiert sein. Also wissen jetzt noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wenn sich die Leute das dann in den Podcast-Feeds zu Gemüte hören, gibt es natürlich schon ein Ergebnis. Aber blickt auch das A-Nationalteam auf das, was bei der U20 passiert? Verfolgst du persönlich die Spiele?
Ja, ich verfolge es. Also ich schaue es eigentlich nicht live an. Ich schaue im Flashscore, wie die Ergebnisse sind, aber ich habe schon mitgekriegt, am Abendessen haben schon ein paar Leute geredet, ja, gehen wir zusammen ins Zimmer und schauen die Partie an. Also man verfolgt es und es ist wichtig, glaube ich, und dass die den Ausstieg schaffen und wir drücken dann sehr die Daumen.
Auch dort darf sich die nächste, nennen Sie es mal Speerspitze, an Spitzengoalies dann schon mal auf einer Weltbühne präsentieren. Die letzten Jahre war das immer auf A-Niveau der Fall. Auch dort hat man sich nach dem Aufstieg in Minsk dann ein paar Jahre halten können, auch wieder aus bekannten Gründen, teilweise auch pandemisch. Aber welchen jungen Goalie schaust du aktuell gerne zu? Ist es Benedikt Oskan? Ist es jemand ganz anderer?
Ich muss echt sagen, nachdem ich der Sebi, der Vranešić gesehen haben bei der U20-WM-Spieler, muss ich jetzt schon den verfolge jetzt ein bisschen mehr. Jetzt die Woche habe ich das erste Mal trainieren sehen können und muss sagen, taugt mir eigentlich recht gut für das Alter, was er hat. Wie er schon trainiert und noch spielt und sich bewegt, Stellungsspiel und alles. Natürlich, die Jüngeren, wie du jetzt aber gesehen hast, die jetzt bei der U20 sind, die kenne ich nicht so. Ich habe nur gehört, dass sie sehr talentiert sind. Der Jürgen, der Bank, hat man das auch schon gesehen, dass die zwei, die jetzt dabei sind, von Linz, sehr stark sind. Ich habe sie leider noch nicht spielen gesehen. Ich hoffe, es kommt noch.
Das holen wir heute Abend gleich nach.
Eben, ja. Und dann will ich natürlich sie auch wieder schauen, wenn ich einen sehe, wo man taugt. Und
ich würde das Ganze gerne auch nutzen, um dich ein klein wenig darüber philosophieren zu lassen, nachdem es nicht nur fachkundiges Publikum hier gibt, vielleicht auch die eine oder andere Person von euch mit Kindern gesegnet, wo ihr nicht wisst, wohin stecken, um Energie abzubauen. Einerseits aber, das hören auch viele tausend Menschen dann in ein paar Tagen hoffentlich oder über die nächsten Tage über ihre Podcast-Geräte. Erklär doch mal den Leuten da draußen, warum es toll ist, Eishockey-Torhüter und Eishockey-Torhüterin zu werden, warum es wunderbar ist, sich mit bis zu 140 km/h von einem Hartgummigeschoss abschießen zu lassen. Und warum es toll ist, öfter als nicht der Buhmann zu sein, obwohl vielleicht die Vordermannschaft völlig versagt hat. Wie sexy ist Torhüterspiel?
Ja, super. wie du gerade gesehen hast, als Eishockey-Tormann ganz brutal schnell, da gefeierte sie, aber auch ganz schnell wieder unter. Du kriegst ein schlechtes Tor, jeder hasst es ja jetzt nicht, aber hat die Nummer so gern oder du machst eine brutale Partie, hat die jeder brutal gern. Aber ich finde, genau das macht es ein Clues. Du bist ein kleiner Einzelsportler im Teamsport, du musst ja gleich auf die selber schauen, auch, vor anderen Sachen, was jetzt Spieler mehr machen, ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Ausschlüsse von dem, und, ja, wo der mentale Aspekt, was da ist, wie gesagt, wenn du es über ihnen lässt, es schreien hinter dir, keine Ahnung, 5000 Leute, Lampe geht auch hinter dir, die Lichter gehen aus, du weißt, okay, boah, scheiße, jetzt ja, ist wieder passiert. Und aber auf der anderen Seite, auch, du machst einen brutalen Safe oder irgendetwas, ganze Stadion steht auf, applaudiert und, oder kurz vor Schluss so eine Parade machst, dann weißt du, ja, das Gefühl ist schon richtig gut. Dann hast du das Gefühl noch und das, dass man den Gewinn noch hat, was sowieso die ganze Mannschaft hat. Also damit spiele ich schon, sag ich, ganz was Spezielles und finde auch irgendwie ein klein, sehr kreativ vor. Du musst Wege finden, um den Körper verbügen, um die Schiebe jetzt irgendwie fangen und ist immer recht interessant, was da für Wege auch gibt.
Wir sind schon ein klein wenig über der Zeit. Nicht, dass Christoph Brandner noch länger warten muss, aber ein paar Fragen habe ich noch an das versammelte Panel, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, mit zwei Nationalteamspielern gleichzeitig zu sprechen. Die Goalie-Thematik. Die zieht sich natürlich dann auch weiter, wenn die Liga wieder im Spielbetrieb ist. Und gerade du bist dieses Jahr wieder so ein hervorragendes Beispiel. Letztes Jahr nicht ganz so viele Einsätze bekommen hinter Alex Caffey, also mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Du hast jetzt schon fast so viele Einsätze wie in der gesamten Vorsaison. Du hast jetzt schon fast doppelt so viele Siege wie in der Vorsaison. Wie wichtig ist es tatsächlich, regelmäßig zu spielen und was sind so deine Lösungsansätze, und ich hole gleich noch einmal aus, noch weiter so ohnehin schon, um vielleicht mehr österreichische Torhüter spielen zu lassen. Ich habe schon gehört, Imports weiter reduzieren und auf einmal soll der Import-Goalie 2 Import-Slots irgendwie 10 oder dergleichen. Du bist ein kluger Kerl, der sich sicher auch extrem viel Gedanken drüber macht. Was sind so Lösungsansätze, um österreichischen Goalies zu helfen, mehr Spielpraxis zu kriegen?
Ja, also ich finde mal, ein Problem haben wir nicht im Nachwuchs bei den Tormännern. Ich sehe immer wieder, dass sehr viel Talent umeinander ist. Nur man muss sie halt langsam anführen und einfach das Vertrauen geben. Man muss ja nicht gleich sagen, okay, da kommt jetzt ein 19-Jähriger, du kommst in die erste Mannschaft oder in die erste Liga, da, ich hau dich hin, du spielst jetzt 15 Partien hintereinander. Sondern nein, langsam anfangen. Man kann in die andere Liga schauen. Da sind 18-jährige Tormänner, die in der zweiten Liga spielen, dann holt man sie einmal auf, kriegen sie eine Partie oben, sagen, okay, wie ist es dort, gehen wieder runter zum Spiel, Erfahrungssammler, und so kannst du über die Jahre dann anführen. Man muss ja nicht jedes Mal einen 21-jährigen haben, wo jetzt, sage ich, ja, 35 Partien spielt, sondern man kann es langsam anfangen, aufbauen, oder? Der spielt im ersten Jahr 5 Partien, schaut man, wie es im Gange ist, passt es ja später, vielleicht 10 Partien. Natürlich müssen die Leistungen auch passen, man geht immer von dem aus, aber so langsam einfach anführen. Und wenn dort halt jedes Team, sag ich jetzt mal in Österreich bei uns, da vielleicht eine kleine mehr auf das achtet, glaube ich, könnte man das in den nächsten paar Jahren eigentlich auch ziemlich schnell in den Griff kriegen, weil es sind doch einige junge Goalies umeinander bei uns in Österreich, wo das Zeug, also das Zeug dazu hätten. Und ich glaube halt, das größte Problem ist halt einfach das Vertrauen, weil viele Vereine suchen da schnelle Erfolg. Sie kaufen jedes Jahr neue 10 Ausländer und wieder ein neuer Tormann, wo eine super Saison spielt, okay, der geht wieder weg, bleibt da auch nicht. Und aber ich glaube, wenn du österreichische Tormänner mehr und mehr eben so langsam anführen könntest, hast halt auf lange Sicht gesehen, glaube ich, eher mehr davor.
Wie wichtig ist aber trotzdem Volume? Und ich habe da gerade meine alten NHL-Statistiken kurz aufgemacht, deswegen war ich mit dem Augenkontakt nicht dort, wo er hätte sein sollen. Aber jemand wie Carter Hart, der hat im Laufe seiner Nachwuchskarriere auf höchstem Niveau in der Western Hockey League über 180 Spiele absolviert als Goalie. Und wenn du hierzulande als Goalie 180 dann absolviert hast, bist wahrscheinlich mittendrin in deinem Profi-Dasein, so insgesamt. Inwieweit braucht es mehr Bewerbsspiele?
Ja, das ist natürlich immer gut für einen jungen Spieler. Du meinst jetzt schon im Nachwuchs, oder?
Sowohl als auch.
Okay, ja, also im Nachwuchs vor allem ist wichtig für Domäne. Die brauchen Spiele. Vor allem am besten, wenn sie sehr viel Schuss kriegen, verschiedene Situationen immer lösen sollten. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dass man halt CGO jüngere Torhüter mal gegen bessere Mannschaften spielen lässt, also auf einen anderen Jahrgang anbringt, dass sie selber mal schon gesehen haben, okay, mit dem muss ich jetzt wieder klarkommen, mit dem. Ob jetzt in unserer Liga mehr Spiele brauchst, dass die Österreicher mehr spielen können, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Man sollte selber, wie gesagt, einfach mal vielleicht ein kleines Vertrauen geben über ein, zwei, drei Jahre vielleicht. Es geht halt nicht immer in einem Jahr, okay, da jetzt mach und dann schauen wir. Ja, jetzt habe ich da Vertrauen, ja, du hast es nicht geschafft, wir holen wieder an. So meine ich das aber nicht. Das sollte halt doch eher über mehrere Jahre gehen. Natürlich schon schwer für die Vereine. Jeder muss Leistungen bringen, sollte erfolgreich sein, ist klar. Aber dass man vielleicht das dort auch die österreichischen Vereine sich einmal erklärt, zusammentun und über das sich auch Gedanken machen.
Dir ist hoffentlich klar, du wirst an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock wieder auftreten müssen. Ich glaube, da ist noch ganz viel Goalie-Talk, über, zu dem wir heute leider nicht kommen können. Ich möchte nämlich auch noch ein klein wenig über das Nationalteam sprechen und über die Aufgabe und die Aufgaben, die bevorstehen. Es ist ein Vier-Nationen-Turnier, das hier in Klagenfurt stattfindet. Das beginnt morgen mit dem ersten Halbfinale zwischen Polen und Italien. Dann am Abend gibt es zwischen Österreich und Ungarn und viele werden sich fragen, gegen wen? Flachwitz. Ab 19.15 Uhr das zweite Halbfinale. Am Freitag gibt es dann Spiel um Platz 3 und auch das große Finale. Und jetzt hat man bei so einem Zusammenzug natürlich wenig Zeit. Wenig Zeit zu trainieren, wenig Zeit, um sowas wie eine Chemie entstehen zu lassen. Wie funktioniert es trotzdem bei so widrigen Umständen für einen Eishockeyspieler, weil das sind dann doch auch Gewohnheitstiere, dennoch so rasch als möglich als Cohesive Unit aufzutreten?
Also man kennt sich eigentlich ja, Spieler miteinander kennt man sich ja schon länger. Man weiß, wer gut ist und wer halt wie spielt.
Aber das ist dann so, okay, Rebanik heute nicht voll drauf fahren, sondern mit ihm spielen.
Ja, sicher. Also wenn du gegen den Verein so spielst, sicher, da spielt man anders, da hat man keine Freunde, aber da guckt man halt gleich ins Team zusammen und jeder ist klar, ja, wir müssen es gleich finden. Schon die Linienzusammensetzung, wo man hat, du hast drei Trainings, wo mit deiner Linie zusammenspielst und es funktioniert nicht immer gleich alles, aber irgendwie muss es gehen, also man wird immer besser und besser und morgen im Spiel sie haben dann eh, wie es noch im ersten Drittel ausschaut, wie wir gespielt haben und man findet sich. Also wir sind glaube ich alle schon länger in dem Geschäft wo und Profi genug, dass wir eigentlich so miteinander spielen können.
Zu dem Club ja ganz normal Pre-Scout, da werden dann bestimmte Dinge festgelegt, das machen sie beim Breakout, das machen sie im Powerplay, so ist ihr Vorcheck. Wie funktioniert das auf Nationalteamniveau, wo du bis eineinhalb Wochen vorher nicht weißt, wer überhaupt bei beispielsweise Ungarn mit dabei ist und dann halt auch einfach nicht so viel Tape vorhanden ist?
Ja, also wir wissen, glaube ich, wie Ungarn spielt. Das haben wir bei der Weltmeisterschaft gesagt. Ich glaube, wir heben uns an der. Wir werden jetzt nicht gerade viel schauen und wie sie spielen. Das sehen wir dann auch die ersten paar Shifts oder das erste Drittel. Was für ein Vorcheck oder wie sind Powerplay-Vorchecker kommen oder wie sie stehen. Das sehen wir erst dann und dann müssen wir es halt gleich schnell passiv fallen lassen, wie wir das dann am besten lösen. Aber ja, viel Videomaterial haben wir jetzt nicht, weil wir spielen genau einmal und wir haben noch nicht gesehen, wie sie davor gespielt haben. Also ja, wir müssen da antasten.
Vier Goalies waren ursprünglich nominiert. Ich glaube, Max Zimmermann leider verletzt, deswegen Florian Vorauer nachnominiert worden. Jetzt gibt es aber nur zwei Spiele für diese vier Goalies. Nehmen wir an, du würdest jetzt nicht nominiert werden für entweder das Halbfinale oder das Finale. Gibt es trotzdem ein Szenario, wo man dann auch als Goalie, der jetzt nicht spielt, sagen kann, das war für mich ein erfolgreiches Länderspielcamp?
Ja, nach der Training sicher. klar, wenn man herkommt, man könnte ein paar Tage Freiheit schon lässig, man will ja spielen. Aber ich glaube, für eben auch jüngere Torhüter ist es einfach, wie wir vorher gesehen haben, es ist wichtig, einfach immer auf dem Eis zu stehen. Schüsse, Schüsse, Schüsse. So viel Schieber aufs Tor kriegen, wie noch geht. Und darum, glaube ich, hilft einfach jedem, wenn jetzt, sag ich mal, die Woche da ist. Jetzt haben wir mal schon 3 Trainingseinheiten gehabt. 2 kommen noch dazu mit dem Pre-Game-Skate kurz. Klar, 2 Damen werden wahrscheinlich nicht zum Spieler kommen, wenn alles gut läuft. Aber trotzdem, wie gesagt, man kann aus der Woche immer was mitnehmen. Für mich selber, ich tue immer gleich die anderen Damen beobachten, machen sie was Neues. Wenn ich was sehe, frage ich, okay, warum machst du das so? Kann ich das vielleicht für mich selber auch brauchen? Und wenn das die Jungen natürlich dann auch bei uns vielleicht probieren zu machen, glaube ich, ist das schon wieder gut gewesen für die. Ja.
Individuelle und auch Teamzielsetzung für diese nächsten beiden Tage. Wann sprichst du für dich selbst und auch für die Mannschaft von einem Erfolg? Was muss passieren?
Wenn wir da zusammen halt einfach zusammenhauen, dass man füreinander kämpft, egal, wenn Schuss blockt oder einen Backcheck macht, einen super, oder einen Goal, einen super Safe macht und dass einfach das Team passt, mir einfach Gaudi dir nachhauen und ein Sieg wäre super. Also dann haben wir, glaube ich, eine super Woche. Also man muss einfach alles zusammenheben und einen Spaß miteinander haben. Und dann war es eigentlich für mich eine erfolgreiche Woche.
Es ist ein cooles Turnier an einem tollen Eishockey-Standort. Natürlich wird das Turnier auch im Fernsehen übertragen, aber ich glaube, wir alle wissen, Eishockey ist immer noch am geilsten, wenn man es sich live zu Gemüte führt. Deswegen morgen ab 19.15 Uhr hier in der Heidi Horten Arena, am Freitag dann zur selben Zeit hoffentlich Team Austria im Finale. Hier alle sind eh mit dabei, ist klar, aber vielleicht fühlt sich der eine oder andere dort draußen dann noch berufen, kurzfristig zum Team zu kommen. Dieses Eishockey gehört unterstützt, diese Leute gehören unterstützt. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen. Christoph Brandner kriegt dann nachher ein Getränk von euch spendiert. Der muss jetzt extra lange warten. Aber sehr, sehr interessante Einblicke von euch. Freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Danke.
Danke.
Win today. Hockey. Oklahoma.
Wie bei jeder Folge von Win Today, Hockey O'Clock on Tour, gibt es auch dieses Mal für alle Daheimgebliebenen etwas zu gewinnen. Gewinne ein Fanpaket mit brandneuem Team Austria Merchandise, bestehend aus T-Shirt, Hoodie und Kappe. Beantworte einfach folgende Frage richtig. Wie viele AWM-Teilnahmen haben Simon Schwinger und David Madlena gemeinsam erzielt? Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com. Und mit etwas Glück bist du bald stolze Besitzerin oder stolzer Besitzer von brandneuem Team Austria Gear. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
Win today, hockey, over.
Eigentlich muss ich mich ja schon fast entschuldigen, dass der Jahrhundertspieler Christoph Brandner überhaupt in der mittlerweile 4,5-jährigen Geschichte vom Win today Hockey O'Clock erst zum 2. Mal hier an dieser Stelle gastiert. Wie böse bist du mir, dass du erst jetzt wieder zu einem Auftritt kommst?
Ah, gar nicht, das passt schon. Ich habe eh schon drauf gewartet. Also.
Und das Handy läutet nicht, ja, läutet nicht. Ja. Deppelter Pfanner. So geht es übrigens vielen, also das nur mal an der Stelle erwähnt. Es freut mich sehr, dass wir uns in diesem Rahmen unterhalten dürfen, weil du seit deiner Karriere, nach der Karriere immer ein Tausendsasser warst. Die guten Kollegen und Freunde von Elite Prospects, auch dort sind wir heute gesegnet mit Präsenz. Die führen dich, glaube noch immer als Development Coach, nicht, dass ich da jetzt einen kompletten Blödsinn erzähle, und als Assistant Coach oder Development Coach im KAC Future Team. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht den Werdegang, was das Daily Business anbelangt, die letzten Jahre nicht ganz so verfolgt haben, was sind deine Tätigkeiten abseits des Nationalteams?
Also grundsätzlich ist die Arbeit jetzt hauptsächlich als AHL-Coach. Bin punktuell schon noch im Nachwuchs auch tätig. Muss aber das kurz erklären, weil das Development-Coach, das war hauptsächlich auf individuelle Spieler ausgerichtet über einen gewissen Zeitraum, die letzten 4-5 Jahre. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich nach meiner Karriere doch ein bisschen Probleme gehabt habe, gesundheitlich, Burnout-mäßig und so weiter. Also es war nicht so leicht für mich, da den Übergang zu schaffen. Und habe dann glücklicherweise vom Oliver immer wieder die Chance gekriegt, im Verein tätig zu sein. Und da war das Development-Coaching für mich sehr cool, weil es einerseits mir sehr am Herzen liegt, individuell mit den Spielern zu arbeiten, vor allem was die Offensive betrifft. Und andererseits habe ich da die Möglichkeit gehabt, jetzt nicht ständig bei den Auswärtsfahrten und so mit zu sein, was für mich körperlich am Anfang jetzt noch nicht möglich war. Bin aber jetzt wieder tiptop benannt und habe mir entschieden, jetzt auch da wieder mehr ins Trainergeschäft einzusteigen. Und die AHL-Position finde ich sehr spannend, eine sehr coole Aufgabe, auch sehr schwierige Aufgabe, weil das doch so ein bisschen ein Brennpunkt ist von Spielern, die, also das Bindeglied zwischen der ersten und dem Nachwuchs bei uns, was die U18 ist. Und da kommen sehr junge Spieler von unten rauf, die natürlich das Männer-Eishockey nicht so gewohnt sind, die ja vielleicht bei uns ein bisschen erfolgsverwöhnt sind, durch das, dass sie in der U18-Liga sehr gut spielen und die Fehler werden sie halt nicht so rächen, als wie auf einem höheren Niveau. Und die Spieler, die von der Eisliga halt zwischendurch runter müssen, weil eben zu viele sind oder eben aus Verletzungsgründen, dass sie ein paar Spiele gehen. Und da kommen schon dann natürlich Mentalitäten zusammen, die von oben runter kommen, die wollen nicht so recht. Und die von unten rauf kommen, die glauben halt, jetzt komme ich in die nächste Stufe und da geht's auch so leicht. Und dann hast du den Stamm an Spielern in der AHL, die halt auch weiterkommen müssen und wollen und den Sprung halt schaffen müssen. Und so hast du tagtäglich immer wieder eigentlich eine komplett neue Mannschaft, weil dann wieder ein paar zurück zur ersten gehen, ein paar runter müssen. Und das macht schon sehr anspruchsvoll, die Arbeit, um da eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Und die letzten 6 Jahre war ich mit Kirk oft eben in diesem Bereich tätig und man lernt schon sehr viel. Und es ist eine sehr coole Arbeit, muss ich sagen, die Jungs dann zum Profileben heranzuführen. Und es erfordert sehr viel Geduld, das muss man schon sagen.
Und ich glaube, die Gemengelage und wie komplex die Thematik ist für hiesige Coaches, die ist schon ganz gut abgesteckt und hoffe auch, dass ich dabei bei ein paar Dingen dann entsprechend einhaken kann. Aber lass uns ganz kurz beim Tagesgeschäft auch des KAC bleiben. Wie cool ist es zu sehen, dass jemand, mit dem du so viel zusammengearbeitet hast, mit Kirk Fury und das Ganze auch mit Assistant Coach Dave Fischer, und die werden ja irgendwie im Duo genannt, aber es ist dann trotzdem immer noch ein Head Coach und ein Assistant Coach. Wie toll ist es zu sehen, wie entfesselt er diese Mannschaft spielen lässt und wie toll ist es auch zu sehen, dass er damit Erfolg hat?
Für mich ist es einfach super, weil ich kenne Kirk schon, seit er Spieler war. Und ich finde, dass das für Vereine schon eine coole Sache ist, wenn man so diese, der Kirk war ja auch in der U18 ganz am Anfang tätig, dann jahrelang in der AHL, was ich glaube, was für seine Entwicklung als Coach auch extrem cool war, eben mit diesen ganzen Widrigkeiten umzugehen. Das heißt, du bist da schon in einem anderen Umfeld, wenn du dann ins Profigeschäft kommst, wo natürlich wieder eine Stufe höher an Problemen und Dingen noch dazukommt. Aber gerade diese schrittweise heranführen und dass es jemand ist, der die Vereinsphilosophie, die Vereinskultur, die Leute hier kennt, weiß, was der Verein so von ihm haben möchte, was er vertritt, er kennt die Spieler. Es ist cool, wenn er jetzt Spieler von uns braucht, er weiß genau, wer der einzelne Spieler ist, was er von ihnen haben kann. Und so ist es, glaube ich, als Gesamtkonzept einfach eine coole Sache gewesen, dass das so verlaufend war und dass er jetzt erfolgreich in der Eisliga coacht.
Jetzt hat die Organisation mit dir, also die KAC-Organisation, wir kommen dann noch zum ÖHV, keine Sorge, für all diejenigen, die jetzt nur wegen dem Nationalteam da sind, 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt ja immer, die besten Coaches in den Nachwuchs einerseits und dann bist du noch Club-Aushängeschild, dann bist du Jahrhundertspieler, hast einen extrem großen Erfahrungsschatz, den du auch weitergeben kannst. Und du hast es schon gesagt, du hast dich immer wieder auf individuelle Förderung auch versucht zu fokussieren. Und je nachdem, wenn man im Nachwuchsbereich zuhört, dann heißt es auch, es fehlt eh an allem, an Eiszeiten, an Spitzenförderung, an guten Trainern und dergleichen. Dem ist mit dir in Klagenfurt ein klein wenig Abhilfe geschafft worden. Würdest du jetzt mich am Eis sehen, das heißt, versuch den weiterzubringen, besteht da irgendein Potenzial oder wirst du tatsächlich nur bei Leuten mit Potenzial zugerufen und heißt es, versuch bitte, oder suchst du dir die Schützlinge aus, wo du weißt, die kann ich weiterentwickeln?
Das war früher so, ja. Deswegen finde ich jetzt den Transfer in einer Mannschaft viel, viel besser für mich, weil ich da viel großflächiger ansetzen kann. Früher war es schon so, dass ich eigentlich hauptsächlich mit denen gearbeitet habe, die wollen. Und auch der Verlauf, so wie es auch war, mit dem ganzen, wie ich da reingerutscht bin ins Trainergeschäft und so, war insofern cool, weil es über das Individuelle ich gemerkt habe, es braucht mittlerweile einen anderen Zugang für den Nachwuchs, wie du die Jungs erreichst, wie du mit den Jungs umgehst. Das ist nicht mehr so, wie es früher war und so, wie es ich gelernt habe und so gebe ich es weiter. Es braucht eine andere Kommunikation, es braucht einen anderen Blick für den Spieler, weil es einfach andere junge Menschen sind, die da kommen, andere Erziehung genossen haben und die Themen ganz andere sind, so wie es früher war. Bei uns war Eigenmotivation fast nie ein Thema. Da waren sehr viele, die gehabt haben und da war immer, du hast gemerkt, da pushen die Jungs. Heutzutage ist das eigentlich das Hauptkriterium, wo du sagst, wenn du welche dabei hast, die wirklich den Drive haben, dann hast du eh schon gewonnen. Und das aus den Jungs rauszukitzeln, ich glaube, das wird die Aufgabe in der Zukunft sein für die meisten Coaches, dass wir da Wege finden, die Jungs in diese Eigenmotivation wieder reinzubringen, weil eben gesellschaftlich und so weiter, das einfach, sie kriegen viel präsentiert, sie kriegen alles vorgelegt, sie brauchen nichts mehr nehmen. Es ist, und das glaube ich, ist einfach so ein grundlegendes Problem, wo wir als Coaches schon sagen können, okay, das geht uns nichts an, aber ich glaube, wenn wir da nicht hinschauen und da nicht anfangen, Wege zu finden, wie man die Jungs da rauskitzelt aus dem starren Verhalten, dann wird es auch in Zukunft längerfristig für Eishockey und für mehrere Sportarten schwierig werden, da immer wieder zu rekrutieren.
Es ist lang her, als du die ersten auch Liga-G-Versuche bei Kapfenberg getätigt hast, in die große, weite Eishockey-Welt rausgezogen bist, um dann auch hier in Klagenfurt dann wieder tief verwurzelt zu sein. Was hat sich in puncto Kommunikation zwischen Coaches und Spielern über diese dreieinhalb Jahrzehnte deines Eishockey-Daseins am drastischsten geändert?
Punkt der Kommunikation. Man muss, glaube ich, viel genauer hinschauen, wer da vor einem sitzt. Früher hast halt der Trainer halt grob gesagt, so, das ist, und hat ein paar drei, vier angeschrien und es hat gereicht oft, dass alle anderen mitgezogen sind. Heutzutage ist das schon etwas komplexer und wenn du da das in einem Aufwischen probierst, bleibt vielleicht drei, vier Sachen hängen. Und da ist in Kommunikation, von der Kommunikation her schon ganz anders geworden. Also, wie du Feedback gibst, wann du Feedback gibst, wann du Lob gibst, wann du weniger gibst, wie viel Info gibst du, weil meistens versucht man dann zu erklären und dem Spieler das irgendwie mit Erklärungen und Zeichnen und Video und alles reinzudreschen, wo du aber schon genau merkst, eigentlich hört er die nicht mehr. Und trotzdem tut man weiter, weil man selber halt so gewohnt ist und es immer schon so war. Und ich glaube, da erfordert es einfach ein Umdenken und da muss man kommunikativ ganz anders arbeiten, damit mehr hängen bleibt und auch mit Konsequenzen arbeiten für die Jungs, das auch eigentlich komplett weg ist.
Die Organisation des KAC, auch was den Nachwuchsbereich anbelangt, ist insofern spannend aufgestellt, dass es mit Markus Peintner einen weiteren arrivierten Ex-Nationalteamspieler, langgedienten Profi gibt, der die jüngsten der Jungen unter sich hat und der auch hier bei Winterday Hockey Clock schon sehr tiefe Einblicke gegeben hat in das, was es braucht, um wirklich auch dort den Spaß und das Feuer zu wecken, dass dann aus den 50 in der Altersstufe vielleicht irgendwann mal 5 Profispieler werden. Jetzt bist du in mehreren Bereichen unterwegs oder teilweise unterwegs gewesen. Development Coach mit denen, die es wollen. Bist jetzt auch wieder beim Alps-Team mit, nennen Sie es mal, angehenden Erwachsenen und gestandenen Profis und beim ÖHV-Nationalteam mit Erwachsenen tätig. Wie groß sind die Unterschiede? Wie individuell muss man die Kommunikation auch mit denen anlegen?
Ja, also prinzipiell schaue ich einfach immer, wen habe ich einmal vor mir und wie funktioniert der. Und da geht es einfach viel einmal über das ganz simple, normale Schauen. Wie verhält sich der, was macht der? Und dann schaue ich, was, wenn du mit ihm ins Gespräch kommst, wo liegen seine Schwerpunkte, auf die er sich gerade konzentriert. Und beim einen mag es gerade das Scoring sein, dass er eine schlechte Phase hat. Beim anderen mag es, keine Ahnung, ein schlechtes Timing sein oder was auch immer. Und dann hat man schon einmal einen Zugang und einen Ansatzpunkt und auf das kann man dann aufbauen. Und es gibt immer wieder Dinge, die man dann verbessern kann. Und ob man es dann mit Video gestaltet, das muss man halt schauen, ob er eher ein visueller Typ ist oder in eine andere Richtung besser lernt. Das ist einfach ein Blick, den man haben muss oder den man sich angewöhnen muss. Ich glaube gar nicht, dass das so kompliziert ist, wie man das vielleicht sich vorstellt. Aber ich muss einmal meine Grundeinstellung wenn ich mit einem Spieler arbeite, muss ich mal auf das aussetzen, was habe ich vor mir und wie finde ich Zugang zu dem. Und da gibt es durchaus gute Möglichkeiten und Mittel, wie man das machen kann.
Und es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass du schon über ein Jahrzehnt jetzt auch Trainererfahrung gesammelt hast. Ich kann mich eigentlich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie du dein Karriereende verkündet hattest, wie wir dann auch kurz zusammenarbeiten durften. Und es ist unfassbar, wie schnell die Zeit verfliegt. Und wir werden es dann auch noch an einem anderen Beispiel dann auch sehen. Und während dieser Zeit war das Nationalteam für dich immer wieder ein wichtiger Faktor und auch Beschäftigung. Und es gab aber jetzt die letzten paar Jahre keinen Christoph Brandner beim ÖHV-Nationalteam. Seit dem Deutschlandcup, du wieder Assistant Coach, wirst jetzt auch beim Vier-Nationen-Turnier mit dabei sein und dann hoffentlich auch die weiteren Turniere mitbegleiten. Wie kam es dazu zur Rückkehr zum Nationalteam?
Ja, wie gesagt, die letzten Jahre oder nach der letzten WM, die war glaube ich in Prag, die dabei
Full
war.
Full Circle.
Ja, genau. Und ja, war für mich einfach ein Punkt erreicht. Eben wie gesagt, körperlich ist mir nicht so gut gegangen, auch mental in einer Phase, wo es ein bisschen zart war. Und da war das einfach eine Zusatzbelastung, die für mich irgendwie nicht gepasst hat mehr. Und ich habe mal eine Zeit braucht, dass ich mich selber wieder dorthin bringe, wo ich mich haben will. Und das war nicht leicht, aber eine wichtige Phase. Ich habe sehr viel gelernt. Jetzt im Nachhinein war es cool, aber damals hätte ich es halt nicht so beschrieben. Habe da, glaube ich, ganz viel fürs Coaching mitnehmen können. Und habe jetzt auch einen Punkt, eben wie gesagt, seit einem Jahr, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt generell aufs Eishockey schaue, sind wir nicht in einer guten Lage, wo man sagt, okay, es ist alles in Entwicklung und alles wird gut und alles wird super. Für mich ist es eher so, dass wenn man herumschaut in die Vereine, man sieht, okay, Eiszeiten werden weniger, Kinder werden überall weniger, Vereine fangen schon an, aktiv nach außen zu gehen. Das war vorher auch nie. Das merken vielleicht noch nicht alle, aber vor allem die kleineren Vereine draußen werden das sicher spüren. Dann die Kosten steigen auch. Eishallen haben, wie gesagt, oft nur von Februar bis November oder von November bis Februar. So, jetzt kann man natürlich sagen, für morgen wird das kein Problem sein, aber wenn ich in 5, 10 Jahren schaue, kann es durchaus möglich sein, dass wir vielleicht nicht mehr so viel Nachwuchs haben und nicht mehr so viele Vereine haben und der Sport darunter leidet. Und dann der nächste Gedanke war dann eben, okay, wenn wir jetzt zum Nationalteam zurückkommen, wie kommen meistens die Kinder zum Eishockey? Und das war bei mir so, ich weiß nicht, holst du bei dir wahrscheinlich auch, du schaust im Fernsehen und siehst, boah, die spielen super. Und meistens war es ein Nationalteam oder eben da wieder KC oder eine Vereinsmannschaft. Und wenn die Erfolg haben und wenn die gut sind, man sieht es jetzt bei den Deutschen, ich habe im Deutschlandcup mit einem geredet, der eben ein bisschen im Nachwuchs ist, und die haben durch diese Leistungen, die sie eben bei der WM und Olympia so einen Schub an Kindern gekriegt. Und das war für mich irgendwie so, okay, jetzt ist wieder der Punkt da, wo ich sage, fürs Eishockey möchte ich was tun. Und gar nicht mal so jetzt, dass ich sage, für mich persönlich hat das irgendeinen einen Effekt, aber es ist einfach wichtig, dass wir mit dem Nationalteam so erfolgreich wie möglich sind, so gut wie mögliche Leistungen bringen, weil das für das Gesamteishockey, und das hat ja der David, glaube ich, auch gesagt, einfach so wichtig ist, dass der Sport dort geholfen wird, weil die Umstände sind jetzt nicht so, dass es wirklich rosig ausschaut für uns.
Es ist auch, glaube ich, gut, dass mahnende Worte gesprochen werden bei aller natürlich auch Euphorie über Klassenerhalte, bei Vorfreude auf das Turnier, weil der Patient Eishockey in Österreich schon noch immer auch krankt. Und umso bewundernswerter ist es dann auch, dass jemand wie du, nicht der einzige Jahrhundertspieler, so ganz nebenbei im ÖHV-Staff, dann auch sagt, ich will aktiv was zurückgeben. Wie war die Rückkehr zum Team für dich? War das sich ins gemachte Bett legen und okay, Reine da, Roger dort, kennen wir aus? Oder war das schon auch, oder ist das auch emotional schon nochmal was Besonderes?
Also für mich war es immer was Besonderes. Ich muss auch sagen, als Spieler habe ich dem Nationalteam eigentlich meine Karriere zu verdanken, weil bei mir hat es damals in St. Petersburg gegen Finnland 3-3, wo ich 2 Tore gemacht habe, ist zufällig der Tag Messen von Gräfe da umgesessen und so ist die Rutschen gelegt gewesen für mich. Also das war schon immer eine super Auslage. Nachher dann mit meinen Rückenproblemen war es schon öfters einmal, dass ich gesagt habe, das ist jetzt wieder eine Zusatzbelastung, die man nicht reinpasst, weil die Woche oder die 2 Wochen waren cool, wieder einmal zu regenerieren. Aber im Großen und Ganzen was immer, ist das immer eine total coole Sache und vor allem A-Gruppe jetzt auch als Coach. Man sieht wieder Leute sogar, mit denen man noch zusammengespielt hat, obwohl das jetzt mit fast 50 schon nicht mehr so oft passiert. Aber eben ehemalige Coaches, die schon dort sind und alles jetzt zurückkommen. Es war zwar schon ein bisschen anders, muss ich sagen, jetzt wie ins Team wieder zukommen mit Roger, mit Divo und so weiter. Es hat sich viel getan. Und es war schon aufregend wieder, ja. Also mir macht es nach wie vor sehr großen Spaß und wie gesagt, die Aufgabe ist dementsprechend groß.
Wir lassen die Kirche mal im Dorf mit fast 50, 48 Jahre jung und du siehst in Wahrheit so aus, als ob du immer noch auf dem Eis Unterschiede ausmachen könntest. Aber du bist eines der vielen Beispiele, wo sich Leute auch international in die Auslage spielen konnten. Und kleiner Querverweis, kommende Woche an dieser Stelle bei Winter Day Hockey Clock wird Michi Raffel gastieren. Und das ist insofern eine ganz spannende Personalie, als dass der sich bei einer Weltmeisterschaft vor Scouts in die Auslage gespielt hat. Undrafted in die NHL zu kommen, auch in seinem Alter, und er ist mir schon klar Villacher, aber wenn man das aus der rot-weiß-roten Brille betrachtet, ist das beeindruckend. Und wo ich mir dann immer die Frage stelle, bist du dann vielleicht auch jemand, der sowas anführt, oder haben die Spieler, die bei Weltmeisterschaften antreten, das schon auch genug verinnerlicht, was für eine Riesenchance das sein kann, dass man in einer Partie, wenn einem der Knopf da aufgeht und von der richtigen Person gesehen wird, dass das ein massiver Stepping Stone sein kann?
Ich glaube, die jungen Spieler wissen das. Für mich ist immer so die Frage, inwieweit haben ältere Spieler, und älter, das kann man sagen, von 27 aufwärts, wie viel haben denn noch die Ambition, woanders hinzugehen? Weil wie der Mensch halt so ist, wenn man sich irgendwo wohlfühlt, ist der Drive, nur nach Höherem zu streben, natürlich nicht mehr so da. Ich glaube, das haben junge Spieler, weil die haben nur diese Träume, dass sie irgendwann einmal diesen Schritt schaffen. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter kann schon sein, dass sie manchmal ein bisschen zu Zufriedenheit einschleicht. Und ob man dann noch wirklich sagt, okay, ich nutze das jetzt, um noch einen besseren Vertrag zu kriegen, weil ich weiß nicht, ob du jetzt in Österreich dadurch einen besseren Vertrag kriegst. Aber im Ausland ist ja auch meistens so. Ich bin ja auch von Klagenfurt dann nach Krefeld gegangen und da war es vom Finanziellen her jetzt nicht besser dort, weil dort war ich ein Ösi. Was würde er so auf die Art? Und man muss sich dann halt dort auch wieder einmal die ein, zwei Jahre durcharbeiten. Aber das war halt, ich wollte auf hohem Niveau immer spielen. Und das war meine Sache. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss dort unbedingt hin. Aber das war mein Drive. Und den habe ich gehabt bis zu einem gewissen Grad. Und den wollte ich erhalten. Dass dann einmal mit 30 bergab geht oder 32, ist eh klar. Aber, ja. Ich glaube, dass einfach eine individuelle Sache ist, wie sehr man das Nationalteam nutzen will, um noch einen Schritt in der Karriere zu machen.
Und gleichzeitig ist es so eine spannende Zeit für das österreichische Eishockey, weil wir in drei aufeinanderfolgenden Jahren einen First-Round-Draft-Pick hatten. Ich glaube, hätten wir das vor 10 Jahren, als wir natürlich Warnig, Grabner und Raffel zum Höhepunkt ihres Wirkens hatten, jemand gesagt, 3 First-Round-Picks, nee, wird nicht passieren. Aber Rossi, Kasper und Reinbacher haben uns eines Besseren belehrt. Inwieweit muss man auch von ÖRV-Seite versuchen, oder bist du auch jemand, der sagt, schaut euch das an, Aushängeschilder, was die gemacht haben, um das zu leisten und dorthin zu kommen, müsst ihr das, das und das machen. Also inwieweit ist das auch so ein lehrendes Beispiel? Gerade Marco Kasper, der in dieser Organisation groß geworden ist, sicher auch die eine oder andere On-Ice-Session mit dir hatte. Was kann man anderen mitgeben von diesen natürlich Ausnahmetalenten, aber halt auch von deren Drive, von deren Biss?
Ja, ich glaube, das ist schon zum Teil das Umfeld, das du hast. Ich meine, der Marco hat ja mit seinem Vater auch jemanden, der Profi-Eishockeyspieler war, und es ist schon anders, wenn man zu Hause ist und es wird vorgelebt auch. Ich glaube, wir müssen viel mehr lernen, auch als Coaches, die Dinge vorzuleben und auch so zu machen und den Jungs als Beispiel voranzugehen. Erklären können wir viel, aber wenn der mir anschaut und er sieht, okay, du sagst zwar, ich soll voll motiviert sein und ich bin selber nicht, ist eigentlich aufgelegt, dass da nichts passieren wird. Und ich glaube, da muss man einfach immer wieder, da bin ich ein großer Verfechter, selbst reflektiert sein und zu sagen, okay, bin ich da jetzt 100% an der Sache oder nicht? Und wenn du da das Umfeld schaffen kannst im ganzen Verein, dann kannst du die Jungs schon gut durchbringen auf langfristige Sicht. Also die Spieler, die jetzt drüben sind, die haben ein sehr gutes, ein privates Umfeld gehabt, glaube ich, wo nicht zu viel und nicht zu wenig war. Es war gut dosiert und wir haben das Bestmögliche ausgeholt. Und die Jungs waren einfach von dem her, vom Drive her einfach einzigartig wahrscheinlich in dem Alter.
Und jetzt haben wir gerade noch darüber gesprochen, einerseits, dass du erst zum zweiten Mal zu Gast bist. Das erste Mal Christoph Brandner bei Winter Day Hockey O'Clock, das ist tatsächlich schon länger her. Und damals ging es sehr viel auch um seine Zeit in der National Hockey League, um auch diese Knochenmühle American Hockey League. Ich glaube, das habe ich dann auch von dir mitgenommen, auch dieses Wort, wie schwierig das ist, wenn du in Wahrheit ein Stück Fleisch bist oder eine Humanaktie, die nur hin und her geschoben wird, je nachdem, wie man es halt braucht. Und wir haben über dein Alter gesprochen, erst 48 und trotzdem heute in der Vorbereitung bin ich drauf gekommen, holy moly, das ist tatsächlich 20 Jahre her, dass du deine Debütsaison für Minnesota hattest, dass du auch als erster österreichischer NHL-Torschütze Geschichte geschrieben hast und in die Geschichtsbücher dich eingetragen hast. Wie sehr denkst du noch an diese bewegte Eishockey-Zeit und dass es tatsächlich auch schon 2 Jahrzehnte sind?
Danke nochmal, dass du das so explizit erwähnst.
Sorry, muss es sein, ja. Journalistische Sorgfaltspflicht.
Ja, das passt schon. Viel an die Zeit denke ich eigentlich nicht zurück. Ich sage das auch immer, wenn mir einer fragt, wie das da war. Ja, es war da und war das erste von einem Österreicher, das ist cool. Im Nachhinein, glaube ich, war es einfach nur wichtig, dass ich gezeigt habe, dass es möglich ist. Das war, glaube ich, die beste Message, die aus dem Ganzen entstanden ist, weil, ich meine, wenn ich jetzt gegen einen Michi Rachel vergleiche, ich weiß nicht, wie viele Partien da drüben hat, ich habe 35 gehabt, das ist jetzt nicht...
Über 600.
Ja, eben. Das ist jetzt nicht gerade die Welt, also die haben schon ganz was anderes geleistet da drüben, das muss ich auch dazu sagen. Und auch die Spieler, die jetzt kommen. Aber ich glaube, das Wesentliche und das, was mir am meisten taugt, ist, dass ich einfach gezeigt habe, es ist möglich, auch wenn du aus Kapfenberg kommst, aus einem kleinen Stadt, sage ich jetzt.
Keine Sorge, ich komme aus einem Ort, der 1200 Einwohner, also genau. Muss man nichts über Kämpfe erzählen. Genau.
Also aus einer kleinen Stadt, die eine gute eisige Stadt war, muss ich sagen, relativ spät zum KHC gekommen, in meiner Karriere war relativ spät, ich bin relativ spät rüber und trotzdem war es irgendwie möglich. Es war nie mein großes Ziel, dass ich sage, ich muss dorthin, das habe ich nicht gehabt, ich wollte einfach nur jeden Tag so gut wie möglich meine Leistung bringen und was sie ergibt, ergibt sie. Und das zu sagen, dass es aus dem Weg möglich ist, war, glaube ich, einfach einmal cool, dass die Kids auch oder die Weiterfolgenden sehen können, hey, wenn der kann, kann ich auch. Und das war, glaube ich, das Wichtigste an dem Ganzen. Und ja, ist da und ob's Geschichte ist, passt cool. Die Kinder werden sich mal freuen, wenn sie es irgendwo lesen.
Kapfenberg noch ein gutes Stichwort, weil vielleicht für all diejenigen, die sich mal auf eine, nennen Sie es mal, abenteuerliche Eishockey-Reise begeben möchten, infrastrukturell die Halle in Kapfenberg mittlerweile state of the art. Und ich glaube, es wird nach wie vor ÖEL gespielt. War dort letztes Jahr bei einem Spiel und habe das wirklich, das war ein toller Eishockey-Ausflug. Also auch vielleicht dort mal hinschauen. Und das kann schon auch so ein Hockey-Hotbed sein. Genauso wie Zeltweg, denke ich mal jedes Mal. Das sind eigentlich so brachliegende Orte, wo zumindest auf Alps-Hockey-League-Niveau, wenn halt Geld und Mäzene und Mäzeninnen und was Gott was alle zusammenkommen, da könnte schon was passieren. Und ich glaube auch, die Geier sind mit Zeltweg schon wieder ein bisschen engagiert. Mm. Vielleicht bist du dann auch wieder derjenige, der das Kapfenberger Eishockey wachküsst. Das jetzt nur mal als Randnotiz. Aber wenn du diese neue Generation der NHLer siehst, wenn du das auch mit dem abgleichst, was du damals als Trailblazer gemeinsam mit Reini Divis, deckt sich das zeitlich ganz gut. Mm-hmm. Also dann gibt es ja 3 Abschnitte. Divis, Brandner und dann kamen die Pöcks dieser Welt nach, dann die 3 Großen, von denen alle sprechen, Warnek, Grabner, Raffel.
Ja.
Und jetzt die nächste Speerspitze. Wenn du vielleicht irgendwie diese, nennen Sie es mal, 3 Generationen miteinander vergleichst, was ist bei der Jüngsten, soweit du mit denen auch schon zu tun haben durftest, anders, wie sind die anders als ihr damals?
Also ich glaube, das Eishockey hat sich einfach in diesen Jahren so sehr verändert, es ist viel schneller geworden, viel athletischer, aber wenn ich die Spieler von der Physis anschaue, früher waren es wirklich nur diese Cornetto-Typen und ich weiß, ich habe selber auch noch so trainieren müssen, also Bankdrucken war ziemlich weit oben am Trainingsplan. Heutzutage spielt das eigentlich keine Rolle mehr, die Jungs sind hinuntergebaut, starke Beinkraft, guten Core und das Ganze ist viel mehr Skills basiert. Sie investieren, glaube ich, viel mehr, wenn ich schaue im Nachwuchs, wie viele Eiszeiten die haben. Was vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, ist das spielerische Element. Jetzt nicht bei den ganz Guten, aber generell so im Nachwuchs dieser Hockey-Sense, den man früher gekriegt hat auf die Deiche. wo du ein bisschen das Spiel lesen hast müssen. Das fällt ja auch alles weg mittlerweile, weil nichts mehr zugefriert. Und Eishallen hast du auch nicht mehr so offen. Also die Kids, dieses spielerische Element, wo sie sehen, da öffnet sie Räume, da läuft einer dort um mich, das fällt alles weg. Es ist sehr geradlinig geworden und viel auf halt 17 Mal Stick handeln und vielleicht noch zweimal gabeln und dann noch einmal rund ums Karree. Also die Sachen, weiß ich nicht, es ist für die Zuschauer, wenn sie das natürlich sehen, ist das unglaublich.
Subtile Kritik an Trevor Zegras war das gerade, oder?
Ja, nein, das sind ja wohl alles Ausnahmekönner, aber ich sage, da hat sich das Eishockey extrem verändert. Ich kann mir nicht denken, dass ich das jemals irgendwie zusammengekriegt hätte, dass ich das so mache wie die. Also es war einfach eine andere Zeit, ein bisschen härter körperbetont, aber wir haben gerade mit Holsti geredet, der hat sich die Schützer gebastelt, damals aus Fiberglas hat er gesagt, das ist heute einfach alles auch vorm Tor. Aber es ist sehr athletisch und sehr schnell geworden. Also speedmäßig ist unglaublich.
Wir müssen natürlich wieder ein klein wenig Zeit rein investieren und reinholen, weil Holsti für gewöhnlich dann auch nochmal überzieht. Und ein klein wenig möchten wir dann schon auch noch dem ÖHV-Nationalteam frönen und rausfinden, wie es dann gegen Dänemark geht. Deswegen möchte ich so ein klein wenig auch zum Assistant-Coach da sein, beim Team vor und während so einem Turnier dann auch beginnen. Das Turnier, ursprünglich war es ein Drei-Nationen-Turnier, jetzt ist es ein Vier-Nationen-Turnier. Man weiß ja auch nicht, auf welchen Gegner man sich dann für morgen oder für Freitag vorzubereiten hat, aber abhängig von dem, was im anderen Halbfinale morgen passiert, wie funktionieren Assistant-Coach-Tätigkeiten auf Nationalteam-Ebene? Wie anders ist das als auf Club-Level?
Prinzipiell gar nicht so viel anders. Natürlich ist alles viel kompakter und auf die Tage zeitintensiver. Du hast jetzt da zwei Spiele hintereinander. Das hast du im Verein selten. Aber die Rollen werden prinzipiell vorher vom Roger definiert, weil er doch jetzt auch in die Vorbereitungsturniere nicht immer das gleiche Coaching-Team ist wie dann bei der WM. Und so wie jetzt habe ich ein bisschen eine andere Rolle als im November, was ich ganz cool finde, weil es einfach...
Inwieweit?
Naja, im November habe ich die Verteidiger coacht, das macht diesmal der Stefan Ulmer. Es ist dann meistens nur einer auf der Bank, der taktisch für beide, also Stürmer und Verteidiger zuständig ist, wenn er irgendwas sieht, der hat dann einen anderen Blick als die zwei Headcoaches, also Stürmer und Verteidigercoach. Und das, glaube ich, ist eine ganz gute Kombi. Und eben bei der WM war das auch unterschiedlich. Da kriegt jeder eine Rolle zugeteilt, die halt am besten ist. Und nebenbei machst du halt dann noch Video, oder in die Meetings, dass du irgendwas zusammenschneidest, wenn der Ratsch meint, okay, jetzt soll man das eigentlich sagen, stell da irgendwie zwei Minuten zusammen, drei Minuten zusammen von beste Szenen oder nicht so gute oder viel, was wir in der Defensivzone nicht so gut gemacht haben. Und das macht man dann und zeigt man dann am nächsten Tag beim Meeting. Oder eben vom Gegner, dass du sagst, du, so wie jetzt gegen die Ungarn, meistens ist in so einem Vorbereitungsturnieren, schauen wir eher in der kurzen Zeit, dass man unsere taktischen Dinge so gut wie möglich vermitteln bzw. umsetzen. Da ist das vom Gegner noch nicht so entscheidend. Das stellt man dann während der Partie meistens um.
Was für mich auch relativ spannend ist, du arbeitest sehr häufig mit unterschiedlichem Material. Oft weißt du bis kurz vor knapp oder kurz auf knapp nicht, wer tatsächlich dann zum Team kommt. Ich glaube, die ursprüngliche Philosophie, und du kannst mich dann gerne berichtigen, hinter der Mannschaft im Deutschlandcup wäre gewesen, eher erfahrenere Cracks zu haben. Und dann hier beim Heimturnier ein jüngeres Line-Up. Jetzt gab es aber aufgrund der Absagen beim Deutschlandcup das jüngere Line-Up. Jetzt ist das hier das Gemischte mit aggravierteren Kräften angereichert. Macht es natürlich nicht einfach, was Linienkonstellationen und Zusammenstellungen anbelangt. Du als Stürmer, der so viele 1000 Stunden Eishockey auf höchstem Niveau auch gespielt hat, wie macht man sich an eine Linienzusammenstellung ran? Wie funktioniert das?
Ja, ich glaube, ganz grob gesagt, schaut man mal, wo ist von vornherein schon einmal in der Vergangenheit ein bisschen Chemie da, wo ist vielleicht vom Club da. Wenn dann zu viele vereinzelt sind, dann muss man halt schauen. Man schaut dann auch, ist das eher ein Linksschütze, Rechtsschütze oder was für Fähigkeiten, wo ist er besonders gut, was kann er nicht so gut. Und dann mischt man halt so die nach bestem Wissen und Gewissen einmal zusammen. Und es geht meistens, funktioniert das eh ganz gut. Und man kennt ja die Spieler, also ich noch nicht so, aber der Rotsch kennt sie ja schon lange Zeit. Der weiß, was er von denen kriegt. Und dann stellt er das einfach so zusammen, wo er sagt, okay, vielleicht probiert er mal was aus. Der sagt, das wäre eine interessante Linie, die probieren wir mal das Turnier. Oder, ja, das ist eine Bank, der weiß, was du kriegst. Und dann nimmst die Linie. Also.
Gibt es da mal Momente, wo du sagst, boah, das funktioniert gar nicht, oder wo du sofort intervenierst, oder du hast gesagt, das funktioniert eh des Öfteren ganz gut, aber gibt es auch, oder gab es Episoden, wo du gedacht hast, keine Chemie, müssen wir auseinandernehmen?
Ja, ich glaube, über so einen kurzen Zeitraum kannst du keine Chemie erwarten. Und ich glaube, das sieht man dann auch in die Spiele oft, dass zwischendurch schon Kombinationen sind oder Situationen, wo man denkt, oh, den hat er jetzt nicht gesehen, oder das war vielleicht anders gewohnt, oder kennt er vom Verein anders. Es ist, wie du, glaube ich, hast das vorher erwähnt, man ist dann schon ein bisschen ein Gewohnheitstier, wenn man halt 40 Partien im Verein ein gewisses System spielt und dann in 3 Tagen sie umändern muss, sollte möglich sein. Aber kann man dann in der Hitze des Gefechts oft trotzdem einmal, vielleicht ist er ein bisschen zu tief und wird überrannt defensiv oder so irgendwie. Also da gibt's schon immer dann Fehler, wo man einmal vielleicht zu früh dran ist oder zu spät. Aber das ist eben das Timing, was der Profi dann haben muss.
Du, eines der verhasstesten Worte im Eishockey-Business ist so dieser Prozess, der Process, weil es irgendwie auch manchmal so überhöht ist. Und trotzdem ist es natürlich ein Prozess, dass so eine Mannschaft zusammenkommt, dass so ein Werkel funktioniert. Und da möchte ich dann auch beim englischen Progress, nämlich dem Fortschritt, einhaken innerhalb dieses Prozesses. Man beginnt mit diesem November-Turnier, man bekommt jetzt endlich den Dezember-Break, man hat einen Februar-Break, man spielt dann ab April eigentlich oder Ende März dann mit dem ersten Zusammenzug schon in Richtung AWM auch hin. Wie kann man versuchen, von Coaching-Seite sicherzustellen, dass innerhalb dieses Prozesses ÖEHV-Nationalteam 23-24 auch Fortschritte messbar, erzielbar und für euch sichtbar sind?
Gut, das setzt einmal voraus, dass man eine Definition vom Fortschritt hat, beziehungsweise was monitort man. Ja gut, die Zielsetzung, die kommt ja meistens von ganz oben, und die ist nach wie vor, glaube ich, ganz klar gesetzt, dass man eben den Klassenerhalt einmal schafft, und alles, was weiter dann natürlich passiert, ist großes Plus. Aber man muss auch sehen, den Ist-Stand, den man zurzeit hat. Ich habe es vorher besprochen, mit Goalie-Situation und so weiter. Auch wenn man dann viel Verletzte hat oder Spieler, die nicht kommen können, weil sie in die Playoffs sind. Das ist dann alles so eine fließende Geschichte. Und ich glaube, es ist dann ganz schwer, wirklich am Ende festzunageln, zu sagen, okay, natürlich Klassenerhalt, das kann man messen. Aber wie viel war wirklich Fortschritt? Und das ist eine sehr individuelle Geschichte, weil das hängt für mich ein bisschen, und das ist, glaube ich, auch das, auf was man schauen muss, einfach ein längerfristigeres Denken einzubauen. Wir sind sehr, sehr gesteuert von, auch gesellschaftlich, von Problemlösung. Was ist die schnelle Lösung auf das Ding? Aber wir müssen schon langsam anfangen, im Eishockey einfach auf 5 Jahre einmal zu schauen und auf das hinzubauen. Auch wenn man jetzt die Goalie-Situation hernimmt. Man wird jetzt keine schnelle Lösung finden, auch wenn man sie gern hätte. Man muss anfangen, einfach längerfristig einmal zu arbeiten und sagen, okay, in 5 Jahren soll das so ausschauen, so soll das Team ausschauen, so soll der Goalie sein, wie sollte man 1er-Goalie in einer Liga haben. Völlig wurscht, was man da als Ziel dann hernimmt. Aber das gehört, glaube ich, genau definiert, und dann kann man auch den Rest dorthin steuern. Weil sonst sind wir von Jahr zu Jahr immer wieder in der Situation, dass man sagt, ja, okay, jetzt fehlt da, dann ist dort, dann ist da wieder das Problem. Und das summiert sich dann einfach, und wir kommen eigentlich nicht dorthin, wo wir wirklich sein sollen. Und für mich ist das, ob es jetzt in Vereinen ist oder im Nationalteam, du hast gesagt, der Prozess, ja, der Prozess ist jetzt fürs Nationalteam kurzfristig Klassenerhalt, aber dann auch auf längere Frist geschaut, okay, wie kriegen wir vielleicht in 5 Jahren wirklich so einen 1er-Goalie aus, der auf einem Top-Niveau spielen kann und das gewohnt ist, der vielleicht da ins Ausland kommt oder wie immer mal. Ich habe auch keine Lösung, muss ich dazu sagen. Aber einfach das Denken ein bisschen mehr in das zu steuern, dass man nicht jedes Jahr herumrudern muss und sagen muss, so, jetzt müssen wir so schauen und nächstes Jahr müssen wir wieder so schauen, weil sich wieder so viel geändert hat, und dann passt wieder das nicht und das nächste Jahr drauf passt das wieder nicht. Sondern einfach mal wirklich, und die Schweiz und alle Nationen leben uns das vor, und man wird immer gefragt, was ist der Unterschied zu denen. Für mich ist es ganz normal, dass die einfach eine klare Philosophie auf 10 Jahre haben, und dort arbeiten sie hin. Und wenn dann natürlich Störfaktoren kommen, muss man eh schauen, aber es kehrt einmal eine Ausrichtung her. Und die ist meiner Meinung nach, die muss man einfach über die Jahre jetzt installieren.
Ich kann mir ehrlicherweise kein besseres Schlusswort vorstellen. Das soll auch durchaus nachdenklich stimmen, vielleicht auch den einen oder anderen Vertreter von Eishockey-Organisationen in diesem Land. Auch wenn du keine Antworten auf diese, oder nicht die eine Lösung auf das Problem hast, du bist Teil der Lösung, braucht mehr kluge arrivierte Köpfe wie dich im Eishockey. Ich bin sehr, sehr happy fürs Nationalteam, dass du wieder mit dabei bist. Könnte dir stundenlang zuhören. Verspreche dir, es wird nie wieder 4,5 Jahre dauern, bis du das nächste Mal hier gastierst. Und würde meinen, Christoph Brandner verdient sich nochmal einen großen Applaus.
Danke.
Win today.
Nach Win Today Hockey O'Clock on Tour ist vor Win Today Hockey O'Clock on Tour. Denn die nächste Live-Aufzeichnung vor Publikum wirft bereits ihren Schatten voraus. Am 3. Februar 2024 gastiert dein Lieblingspodcast rund um die Win Today Ice Hockey League im beschaulichen Bruneck im Pustertal. Ab 19 Uhr stehen in der Go West Bar der Intercable Arena HCP-Legende Armin Helfer, die Eishockey-Experten Greg Holst und Anton Bernard sowie zwei Überraschungsgäste für hochkarätigen Hockey-Talk zur Verfügung. Melde dich jetzt für die Gästeliste an unter hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Wir sehen uns im Pustertal.
Win today, Hockey, Open.
Spielerlegende, Coachinglegende, einer der beliebtesten Spieler und Trainer, die es jemals in Klagenfurt, glaube ich, gegeben hat, kann man mit Fug und Recht sagen. Deswegen, Coach Greg Holst, Bühne frei.
Danke. Okay.
Ja, geht's noch?
Brandner habe ich verstanden, ey.
Wie ist es
aber
damit?
Die ersten drei habe ich nicht verstanden.
Die ersten drei, hallo? Ich habe versucht, Hochdeutsch zu reden. Zwei von drei.
Hä? Zwei von drei, ja.
Zwei von drei. Coach, keine Kosten und Mühen gescheut, um dir einen Salzstreuer aufzutreiben, nachdem wir hier kulinarisch und in puncto Flüssigkeit sehr gut versorgt sind.
Dankeschön.
Wirst du dein Bier auch weiterhin wahrscheinlich mit Salz zu dir nehmen? Darfst du schon wieder Bier trinken? Ist es okay?
Ja, gerne.
Tschüss.
Nur für Torjäger.
Genau.
Ich war hier letzte Mittwoch hier. Zweimal in diesem schönen VIP-Raum in einer Woche.
Anlässlich einer großen Pressekonferenz bei einem Legendenspiel, wo du jetzt teilnehmen kannst.
Weißt du, wenn mein erstes Mal in dieser Eishalle war, als Spieler?
Bei einem Kärntner Derby? Nee, Quatsch, muss mit Innsbruck gewesen sein.
Innsbruck? Vor 45 Jahren.
Lang ist her. Kannst du noch, Vicky, noch an
Sturmband in Alvormen. 7-4 gewonnen und 4 Tore geschossen. Sorry. das war mein Lieblingshalle, wirklich, in meiner ganzen Karriere, war Klagenfurt. Sie waren die beste Mannschaft, super Zuschauer. Die Halle hat mir einfach gut gepasst.
Es ist schön zu sehen und schön zu wissen, dass du bei diesen Veranstaltungen immer mit dabei bist. Und du hast bei der Vorbereitung schon auch gefragt, warum habe ich da wirklich was beizutragen? Ich habe gesagt, ja, du hast sehr wohl was beizutragen, weil wir jetzt am vergangenen Sonntag nachzählen müssen. Kärntner Derby, und ich glaube, die erste Textmessage, die mich von Greg Holst erreicht hat, war 5.50 Uhr. Und bis wir uns dann tatsächlich sehen durften, Treffpunkt 15 Uhr, werden es wahrscheinlich gute 30, 40 Nachrichten gewesen sein, die back and forth gegangen sind. Ein bisschen über die Eis, was sich auch irgendwie ereignet hatte, ein klein wenig über die NHL, über andere Dinge. Und so geht's uns dann auch immer, wenn das Nationalteam spielt. Du beobachtest, ich glaube, es gibt keine relevante Liga, die du nicht irgendwie am Schirm hast. Wir reden täglich über die National Hockey League, wir reden fast täglich über die Winter Day Ice Hockey League. Du sprichst aber auch gerne über das Nationalteam. Also das Nationalteam okkupiert schon auch noch eine wichtige Stelle auf deinem Hockey-Radar. Gerade wenn man das Nationalteam die letzten Jahre in der Ära Roger Bader auch verfolgt hat. Wir haben diesen Progress angesprochen mit Christoph Brandner. Du bist auch jemand, der die Entwicklungen beim Nationalteam, auch wenn sie nicht überall so positiv gesehen werden, sehr positiv bewertet. Warum?
Well, wenn du denkst, was diese Mannschaft leistet, wie viele Top-Spieler sind wirklich in Österreich? Wie viele Eishalle sind in Österreich? So, wenn du schaust, die Entwicklung sind ungefähr 100 Spieler, die spielen in unserer Profi-League, nur 100. Ich glaube, es sind 22 in Europa, inklusive die U20 Spieler, sind 6 in Nordamerika, inklusive 3 Junior Spielers. So, die Leistung, was sie bringen, und sie haben 50 Eishalle, 3 oder 4 nicht in Betrieb, ich glaube, 80 insgesamt mit die offenen Eishalle. So die Leistung, was sie bringen, sie, so sie formieren diese Mannschaft von ungefähr 100, 110 Leute. So, das ist unglaublich, was die Coaches leisten und was die Spieler leisten. Nehmen wir Schweden oder Finnland. Ungefähr der, Schweden hat ungefähr die gleiche Einwohner und sie haben 370 Eishalle. So, you look at Finland, 5,5 Millionen Einwohner, sie haben fast 300 Eishalle. So, die Verhältnisse, und schaust du Eishockey in Villach, in Klagenfurt, wo es wirklich sehr wichtig ist. Österreich ist nicht ein Eishockey-Land wirklich. So, was sie erreicht haben, und sind die Apple, und sie sind eine gute Mannschaft, das ist wirklich beeindruckend mit dieser Situation.
Und das ist sehr schön, dass du das erwähnst. Und wenn sich dann vielleicht wieder mal der eine oder andere Vernaderer das nächste Mal dem Team widmet, vielleicht auch diese Dimensionen erst einmal zur Gemüte führen und dann aber auch den Output betrachten. Und ja, mir persönlich ist es herzlich wurscht, ob jetzt Russland und Weißrussland dabei sind oder nicht. Auf A-Niveau zu bleiben, ist eine Leistung. Punkt. Zweimal in Folge. Erst recht. Rufzeichen. Und das Ganze erstmals seit 2 Jahrzehnten. Man muss in die Ära Ron Kennedy zurückgehen, dass das erreicht worden ist. Und das ist ein sehr schönes Zwischenziel. Und das sollte man bei einem etwaigen Abstieg, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber das Turnier in Prag steht erst noch bevor, sollte man sich dann auch in Erinnerung rufen, dass wir eine sehr ungewöhnliche und ungewöhnlich erfolgreiche Zeit auch rund um das ÖHV-Nationalteam genießen dürfen. Gäbe es die Coaching-Legende Greg Holst ohne das Nationalteam?
Was ist das für eine Frage?
Hast du die Konjunktiv nicht verstanden?
Darf ich etwas sagen über Ron Kennedy und meine Zeit mit dem Nationalteam
damals? Ja, damit.
Das war eine unglaubliche Zeit. Ich war 6 Jahre U18-Nationalteam-Coach, U20, und 5 Jahre Assistant-Coach mit Ron. 5 Jahre in die Apple hintereinander, 2 Olympiade, mit Joe Meehan, mit Dieter Kalt Senior, Dr. Bockler, natürlich Ron Kennedy war der Chef. Was Ron geleistet hat in dieser Gruppe, war wirklich eine super Zeit für das Nationalteam. Aber wir haben auch gehabt 7 oder 8 kanadische Spieler mit Staatsbürgerschaft. So jetzt, das ist nicht mehr. Jetzt ist alles österreichische Spieler. So, ich wollte nur sagen, vielleicht dieser Dieter Kalt hat das letzte Woche gesagt, dass dieser Austro-Kanadier haben auch einen guten Weg gemacht für die jungen österreichischen Spieler. Sie haben den Weg gezeigt und jetzt ist es sichtbar, dass diese Mannschaft ist alle österreichischen Spieler. Das ist wirklich gut. Zurück dann an die Frage, was war das noch einmal?
Nein, ich verstehe schon. Du hast deine ersten Schritte im Coaching-Business beim Nationalteam gemacht. Würde es oder hätte es Coach Greg Holst, so wie du jetzt bist, gegeben ohne das Nationalteam?
Nein, weil ich war nach meiner Laufbahn, ich war in Kanada, ich habe Eishockey-Schule gehabt und ich war Trainer bei, ich habe private Stunden auch gemacht und ich war Trainer bei einer Schulmannschaft. Und Ron Kennedy und Joe Meehan, sie waren in Polen bei der WM, ich glaube das war der BWM. Und sie haben mich angerufen, ob ich Interesse hätte, die U-Ochsen, U-20, Assistant mit Ron zu machen. Weil ich habe viele gut mit jungen Leuten gearbeitet. Und ich sagte, well, ich habe überlegt und ich sagte, ja. Und so hat es wirklich angefangen, ja.
Also überlegen, wie lange musstest du überlegen? Was waren so Abwägungen, ob du das machen sollst?
Well, der Vertrag war nicht sehr groß, aber es war über das ganze Jahr. Und also, es war sicher nicht der Geldsack. Ich habe überlegt, dass es, weil ich habe 2 Kinder gehabt auch. Und ich sagte, ja, okay, wir können von Kelowna, British Columbia, was wunderschön ist. Auch ein Grund war wegen der Schule für meine Kinder, weil die Schule war sehr gut, sehr streng in Österreich. Jetzt meine Kinder sind mit 2 Sprachen, 2 Kulturen, wohnen in Tirol. So das war sicher eine einfache Bewegung, was ich gemacht habe.
Jetzt suchen so viele nach Purpose nach ihrer Karriere? Du warst hochdekorierter Spieler, 1000 Punkte erzielt, 500 Tore, warst einer der besten Scorer, die dieses Land auch jemals gesehen hat, und warst dann in Kanada und kriegst diesen Anruf. War dir klar, dass dieser Anruf letztlich dazu führen könnte, dass du dann auch Trainer zu deinem Hauptberuf über die nächsten zwei Jahrzehnte machst?
Nein, das habe ich wirklich nicht gedacht. Ich habe das gern gemacht mit der U-Auction, war eine super Erfahrung mit der U-Auction. Und wenn ich denke, so viele Leute reden auf Villach in Klangfurt, du wohnst jetzt in Villach, ist da ein Führer, war immer Feiz am Eis und Hass ist das falsche Wort, aber diese große Konkurrenz, Villach gegen Klangfurt.
Das ist mittlerweile zur einen Seite, dass man von der Rivalität denkst, sprechen
kann. Ich habe mit so vielen Klangfurt-Spielern gearbeitet. Top-Spieler, von Tommy Cook bis Haiger, bis alle, wie sie heißen, mit U-Ochsen, U-20 und mit Nationalmannschaft. Und bis dieser Tag, wir haben einen super Kontakt und ich habe einen super Kontakt mit jedem. So, du siehst, dass dieser Kampf und diese Leidenschaft alles vom Eis ist. Und Hansi Sulzer war eine von meinen. Er war so ein schmutziger Spieler. Er hat immer geschlagen, eh? Na, ich habe ihm gesagt, letzte Woche, er war hier. Ich sagte, und mein Lieblingsspieler ist hier, Hansi Sulzer. Und er war sehr dankbar. Aber hey, wir sind Freunde. Damals war das so. Was am Eis passiert, und nachher, du trinkst ein Bier zusammen. Und so ist es.
Ich möchte gleich auch zu den ersten Gehversuchen im Trainerbusiness kommen. Und lass es mir natürlich nie nehmen, bei Winter Day Hockey O'Clock auch ein klein wenig tiefer zu graben und vielleicht der Leute zu fragen, wie bestimmte Sachverhalte damals waren, die sich dazu getragen haben, wo man heutzutage ja so nicht mehr ganz so einfach Einblicke bekommt. Und Markus Peintner hat eine Geschichte geschickt. Kommt dann auch zum Grund der Geschichte und zum Anlassfall. Aber es hat damit zu tun, wie er auch Greg Holst im Nationalteam kennengelernt hat. Wir springen zurück in die späten 90er und hören rein bei Markus Peintner.
Hallo Martin, über den Holst gibt es natürlich sehr viele Geschichten, sehr viele schöne Geschichten und schöne Erfahrungen von meiner Seite. Ich durfte ihn schon relativ früh kennenlernen, in meinem zweiten Jahr in der U18. Habe ich das Glück gehabt, dass er mich schon für die U20, für die Nationalmannschaft nominiert hat. Und man hat da gleich gemerkt, in meinem zweiten Jahr im U20-Team, dass unterm Holst ein ganz anderer Wind weht. Ihm waren die Werte in der Kabine beim Essen, beim gemeinsamen Auftreten vom Nationalteam extrem wichtig. Er wollte Pünktlichkeit haben, er wollte klare Regeln, die Spieler umsetzen. Er war da schon relativ weit vom Coaching her. Er hat dort, weiß ich noch ganz genau, mit einem Pre-Game-Skate angefangen. Das heißt, am Spieltag haben wir in der Früh kein lockeres Warm-up gehabt oder vielleicht einen Spaziergang, sondern wir sind aufs Eis gegangen. Wir haben ganz normales Training gemacht. Es war zwar kurz, aber sehr intensiv. Nicht nur mit Schussübungen, sondern er ist sofort in Zweikämpfe gegangen. Er wollte, dass wir nicht nur körperlich, sondern mental auch bereit sind für intensive Partien am Abend. Es hat es damals im Jahr 97, 98 noch gar nicht gegeben in den Nationalteams. Das hat er eingeführt und bis zum heutigen Tage wird es natürlich gemacht. Er war dort schon sehr interessant in der Nominierung der Teams, der Spieler, weil er damals schon nicht die besten Spieler unbedingt genommen hat, sondern er wollte die richtigen Spieler haben. Der Charakter war ihm extrem wichtig, weil er gewusst hat, das ist ein langes Turnier. Es wird viele Ups und Downs geben und da kann er keine Spieler haben mit schlechtem Charakter, die vielleicht eine schlechte Stimmung eingebracht haben. Deswegen hat er bewusst auch manchmal sehr, sehr gute Spieler daheim lassen und hat Roleplayers, die für uns extrem wichtig waren, weil sie Energie gebracht haben, weil sie in Unterzahl gut waren. Solche Spieler hat er mitgenommen. Viele Leute haben das wahrscheinlich zu Beginn kritisiert, aber der Erfolg hat ihm recht gegeben und das war schon damals ein sehr modernes Coaching und wie gesagt, er hat eine extreme Energie reingebracht. Als Spieler war das ein richtiger Wake-up-Call, es war der erste Schritt zum Profitum wirklich, da habe ich persönlich auch sehr viel lernen können und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Und ich höre immer wieder gern Markus Peintner zu, der vergangenes Jahr ein großes Special, ein sechsteiliges, zehnstündiges Spezial bei Winter Day Hockey O'Clock spendiert bekommen hat. Und der letzte, der das spendiert bekommen hat, ist auch hier, nämlich der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska, der in vier Teilen in über vier Stunden über alle seine vier Meistertitel, zwei davon natürlich auch Legenden, also so bestätigt die Legende, mit dem KAC errungen, über diese Titel gesprochen hat. Und all diejenigen, die ganz genau zugehört haben, wir kommen gleich zum Inhalt der Nachricht, haben ganz am Anfang bei Markus Peintner gehört, es gibt über den Holstein natürlich viele Geschichten. Warum sagt er das? Weil ich ihn gebeten habe, so viel als möglich anzuliefern. Die nächste große Karriereserie von Winter Day Hockey O'Clock wird nicht wie bisher gewohnt über die Weihnachtsfeiertage erscheinen, sondern debütiert am 3. Jänner 2024. Warum gerade dort? Weil es mit diesem Zeitpunkt nur noch 7 Wochen sind, bis dieser Herr tatsächlich 70 Jahre jung wird. Und anlässlich des 70. Geburtstags von Greg Holst habe ich mir zur Aufgabe gemacht, eine Serie ins Leben zu rufen, die nennt sich 70 in 7. 70 Jahre fürs Eishockey in 7 Teilen gibt's ab dem 3. Januar einmal wöchentlich zu hören. Freue mich jetzt schon sehr darauf, dass wir das machen, dass du das auch zulässt, so lange über Eishockey zu sprechen, und hoffe, dass diese Serie dann vielleicht auch einen Nerv trifft. Kenne wenige Persönlichkeiten, die in 3 verschiedenen Phasen als Spieler, als Trainer und mittlerweile als Beobachter, TV-Experte dieses Land in diesem Sport so geprägt haben. Insofern ist das etwas, das mir sehr am Herzen liegt und hoffe, dann auch zahlreich gehört wird. Und die Serie, sollte jemand aus der Wirtschaft da sein, würde auch noch den ein oder anderen Sponsor vertragen. Also wer dort entsprechend mit dabei sein möchte, bitte gerne dann danach sich an uns wenden. Aber Markus Peintner hat darüber gesprochen, dass du dort Sachen eingeführt hast, die es bisher nicht gab. Was waren die ersten Schritte in deinem Playbook, was du versuchen möchtest zu implementieren? Hast du einfach gemacht, wie du es für richtig gehalten hast? Oder war da schon auch ein Plan dahinter?
Well, ich war ein bisschen geschockt, weil ich bin in Kanada, wenn du ein Jugendspieler bist oder eine Nationalmannschaft, du trägst schöne Kleidung, Anzug, du schaust wie ein Profi aus. So, mein erster Tournee, wir haben ein 4-Land-Tournee mit der U-18 oder U-20 gehabt. Ich glaube, das war vielleicht in Ungarn oder eine von diesen, nicht Slowenien, vielleicht Ungarn. Und die Spieler sind gekommen mit kurzer Hose, Sandals. And I said, what the fuck? Like, guys. No, sie waren, ja, was ist los, Coach? I said, guys, wo sind deine nette, oder Jeans mit der alten Turnschuhe? I said, whoa. Okay. Das haben wir sofort geändert. Okay, nächste Tournee, immer mit Anzug, mit Krawatten. Und die Spieler haben das wirklich geliebt. I said, we look good, we play good, kurze Training, wir haben gute Regeln gehabt, aber das Aussehen ist so, so wichtig für einen Spieler. Und das ist es auch in der NHL oder am Fernseher oder bei den Jugendmannschaften daheim. Sie schauen alle wirklich, das war Nummer 1 auf der Liste. Und die Spieler haben das wirklich geliebt. Wir sind aufgetreten, nachher in Lettland, irgendwo noch gespielt mit schön angezogen, ein bisschen Freiheit. Wir sind in der Bar gegangen, ein Bier getrunken, die Coaches. Und die Spieler waren wirklich geliebt von den Leuten, weil sie haben so professionell ausgeschaut. Und es hat wirklich eine Wirkung gehabt, und das war der erste Schritt.
Was war der zweite Schritt? Look good? Zweiter Schritt
war look play good. Play good, no, aber es ist mein erstes Jahr bei der U20, Mugel Kompein, mein alter Freund, er war der Co-Trainer, und wir haben ein Turnier gehabt in Zellamsee. Und ein paar große Spieler, König und Heimo Linder, guter Freund jetzt, sie waren ein paar von den Top-Spielern. Aber ich habe für 2 Tage weggehen müssen mit der Nationalmannschaft, und Mugel hat 2 Tage Training geleitet, und sie sind essen gegangen, etc. So, sie waren alle im Hotel und gegessen, und 2 Spieler haben gesagt, ma, das Essen passt nichts, wir stehen auf, wir gehen in der Pizzeria. Und diese 2 Spieler waren Top-Spieler. So, was soll ich machen? Entweder wir sind ein Team oder nicht. Ich habe diese 2 Top-Spieler nicht nominiert. ich bin kein Babysitter, es ist in der Zeitung. Ich habe Kritik bekommen, aber ich habe ein paar andere jüngere Spieler genommen. So, du musst ein Team formieren. Es ist so, so wichtig. Und wir haben wirklich viel Spaß über diese Zeit gehabt. Und einmal in Nagano, Thomas Cook, wir wissen alle, wie gut er war. Er war 16 damals. Und ich habe 3 oder 4 19-Jährige bei der U20-Nominierung genau auf der Grenze. Und Thomas Cook war 16. I said, but this guy is freaking good. Und ich habe Tom Kritik schon wieder. Ich habe Thomas Cook genommen. Und ich habe mit Thomas letzte Mittwoch hier über das geredet. Und das war, er hat es verdient. Er hat 4 Tore geschossen in Nagano, Japan. Wir sind aufgestiegen vom C auf B. Das war wirklich ein super Start für ihn in seiner Profikarriere. Das zeigt er auch. Aber er hat es verdient. Das war kein Geschenk. Nicht vergessen, als Coach, du bekommst Kritik so oder so. Du hast 3, 4, 5.000 Zuschauer. Du bist gehasst, du bist liebt. Super Job. Was ist ein Problem? Die schmeißen mich aus. Mein erstes Jahr in Villach, du weißt diese Geschichte, wie schwer das war. Das ist eine andere Geschichte. Aber zurück zu der Jugend. Die beste Mannschaft ist nicht immer die Top-Spieler. Es ist der beste Charakter und die beste Mannschaft. Deswegen haben wir Erfolg gehabt.
Jetzt hast du während deiner Spielerkarriere viele Lockerrooms kennengelernt. Du warst selber in hunderten Eishockeyspielen involviert, hast Teamdynamiken kennengelernt und dergleichen. Und auf einmal bist du Coach. Und als Coach muss man wahrscheinlich so einen Bullshit-Radar auch entwickeln, das bei dir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht ausgeprägt sein konnte. Und jetzt heißt es Charakter, oder hat Markus Peintner gesagt, Charakter war dir so wichtig. Wie bist du vorgegangen, um in der Kürze der Zeit bei Nationalteam, zusammengewürfelte Truppe, wo du viele vielleicht noch nicht kennst, zu eruieren, festzustellen, wie ist denn der Charakter? Was gab's da irgendwie so?
Well, Nummer 1 ist, wie du trainierst und dein Körpersprache. I mean, Körpersprache ist alles. Du siehst einen Mensch, wenn sein Kopf fängt, oder du bist ein fucking Scheißspieler. Du siehst es sofort in der Körpersprache vom Spieler. Das ist sichtbar. Und du brauchst nur 2, 3 Training und du siehst es. Und du siehst, welche Spieler helfen einem anderen Spieler oder welche Spieler haben Freude. Das ist so sichtbar. Und so kannst du ein Team schnell formieren.
Und trotzdem gibt's vielleicht Spieler, und das sieht man ja auch beim Nationalteam, die vielleicht nie ganz zünden, wo man sich vielleicht auch anfangs getäuscht hat. Gab es so Spieler, wo du dir am Anfang gedacht hast, komisch, und die dich dann erst später mit anderen Dingen überzeugt haben?
Ja, I mean, jede Bewegung, was ich mag, da war nicht richtig. Ja, manchmal du machst einen Fehler, und dann manchmal du siehst, und nicht vergessen, manchmal, wenn du schaust Spieler an, und Brander hat es super gesagt, wegen der Entwicklung jetzt von den Spielern. Du musst wissen, auch mit nationalen Spielern, wie ist ihr Privatleben? Wie ist die Situation im Privat? Haben sie Probleme auf Eis mit Freunden, Frau, Eltern, bei den Kindern? Du musst alles wissen, bevor du ein wirklich, eine Ahnung hast, was läuft in jemandes Leben, so. Brander hat einen super Job gesagt, wie das wirklich ist mit den jungen Leuten jetzt. Ob das Nationalteam ist oder mit der Entwicklung. Ich arbeite viel mit den U13, U15, U17 in Villach. Und du siehst, manche Spieler haben das Ehrgeiz, manche spielen gern. So ich frage die Spieler immer etwas. Spielst du gern oder liebst du Eishockey wirklich? Und das ist ein großer Unterschied, wenn jemand sagt, ja, ich spiele gern. Die Entwicklung bleibt stehen. Und wahrscheinlich bei den Nationalteam ist es ungefähr gleich.
Jetzt bist du zu einer Zeit zum Nationalteam gekommen, wo Hockey ganz generell viel rougher war. Wir sind weit weg von Speed und Skills, das auch ein gewisser Salzburg-Trainer hierzulande etablieren ließ. Und ich bilde mir ein, dass du mal von einer Massenschlägerei oder von mehreren Massenschlägereien auf auch dem Niveau berichtet hast, wie rough war Junior Hockey, Erwachsenen Hockey auf Nationalteam-Ebene damals tatsächlich?
Oh, es war tough. Wenn du stehst vor dem Tor, du bekommst einen Schläger von einem. Remember Tom Surley? Tom Surley hat gespielt für Falkirk und Villach. Er war ein harter Nuss. Wir haben gespielt einen Abend gegen Ukraine. Und Ukraine war tough, schmutzig, sticks. Ja, wir auch. Die Österreicher waren auch nicht enkel. Aber Surly hat der Schläger im Gesicht bekommen. Ganz offen, Zähne verloren, spuckt aus, er geht eine für 3-4 Minuten, kommt zurück und spielt. Harte Nüssen, der Eishockey war tough. Genau Karlsruhe gegen Villach für er. Es war nicht so wie letztes Spiel. Weil du denkst zurück, die Fights, was wir gehabt haben, ihr Spieler oder die Massenschlägerei, haben ein paar Mal Kopf Villach gegen Karlsruhe. Die waren die Zeiten, die Zuschauer sind, niemand ist heimgegangen. So, die Eishockey war anders, jetzt ist es schneller, quicker. Die Schläger sind besser, Ausrüstung ist besser. Aber ist die Kontakt mit den Zuschauern so, wie es war? Wie Familie. Das, ich glaube, das ist nicht so, wie es war. Die Eishockey ist gut. Aber damals waren alle wirklich eine Familie.
Ich möchte noch auf zwei Dinge eingehen, nachdem wir eh schon ein klein wenig über der Zeit sind und hoffentlich noch ein klein wenig was vom Dänemark-Spiel dann auch mitbekommen. Als du, und das hat Markus Peintner auch erwähnt, hast Coach der Nationalteams warst und nominieren durftest und Pepe Hickersberg ein paar Jahre voraus hattest, dass du die richtigen, aber nicht die besten mitgenommen hast. Und du hast mit Thomas Koch schon mal, der doch, dann doch der Beste war und der Richtige, aber wie waren die Kriterien dafür, dass jemand der Richtige ist, aber nicht der Beste?
Ja, die Leute können reden, was sie wollen. I mean, ich habe die Mannschaft formiert, was ich glaube, war das beste Team. Du bekommst Kritik so oder so. Ob du ein guter Coach bist, schlecht, du hast immer Leute gegen dich. Und mit das musst du leben. Du brauchst eine dicke Haut als Coach, du brauchst eine dicke Haut als Spieler. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann sollst du nicht der Trainer sein.
Du hast in deiner Karriere Aufstiege mit dem U18-Team geschafft, von einem Leistungsniveau ins nächste. Mit dem U20-Team, von einem Leistungsniveau ins nächste. Du warst schon angesprochen, die 5 Jahre durchgehend auch beim Herren-Nationalteam mit dabei. Wenn du jetzt dieses Fanderl siehst, ÖEHV, Österreichischer Eishockeyverband, was ist diese Erinnerung, die dir als erstes in Sinn kommt? Oder im Englischen würde man sagen, das Memory that you cherish the most?
Well, jedes Jahr haben wir sicher gute Memories gehabt, aber dann sind wir in Slowenien aufgestiegen zu die A-Pool, aber haben super Spiele gehabt, da Koch, Welser, Vanek, Setzinger, alle. Ich glaube, das Wichtigste über das ganze Geschichte für 6 Jahre mit U18, U20, Nationalteam auch, ist, dass ich habe ein super Verhältnis immer noch mit fast jedem Spieler, das ich gehabt habe in diesen Mannschaften. Und das für mich ist Nummer 1 auf der Liste. Ob es von Klagenfurt ist, oder Villach, oder Innsbruck, ist es wurscht. Wenn ich die Leute sehe, nach 10, 15 Jahren, hold sie, how you doing, entarmen, wirklich. So, das bedeutet, wir haben etwas erreicht, nicht nur eishockeymäßig, aber mit Freundschaft, Kameradschaft und gute Zeiten.
Jetzt ist es unsere Aufgabe, Tipps zu geben, weil ich habe das schon angesprochen. Es gibt genug kluge Menschen, die im Eishockey arbeiten und wir sind, was das Nationalteam anbelangt, eher nur interessierte Beobachter. Aber du als jemand, der diese höchst erfolgreiche Ära Ron Kennedy auch miterlebt hat. Was kann man aus der Geschichte, was kann man aus der Ära Ron Kennedy lernen, mitnehmen, das heute vielleicht noch Gültigkeit hat, das einem heute im Nationalteam auch noch immer helfen kann?
Well, I mean, Ron war ein spezieller Freund, ein spezieller Coach. Ganz ehrlich mit den Spielern, ganz offen, hat viel Respekt gezeigt, super Training gehabt. Interessante Geschichte, Ron war 5 Jahre Trainer, 5 Jahre in die Apple, Nagano Olympics, Salt Lake City Olympics, und was war eine Freude für mich, war es mein bei dieser Olympiade dabei zu sein. Und auf einmal ein paar Spieler haben ein bisschen gejammert, weil Ron nach 5 Jahren war, sie Leute jammern. Die Österreicher tun gerne jammern manchmal. So Ron hat gesagt, okay, das ist genug, ich gehe. Ein Jahr später, ich habe ein paar Spieler gesehen, nach der WM im Sommer. Hey, holst du? Oh, scheiße, wir vermissen Ron Kennedy so. Really? Interessant, wie das ist. Eh? Ron war hart, er war fair, a super coach, hat er war der wirklich der Chef. Ich habe von Ron viel gelernt und er hat immer gesagt, hab nie Angst, gefeuert zu sein. Wenn du ein guter Coach bist, du bist traurig für ein, zwei Tage, bekommst du einen neuen Job und das stimmt.
Ja, klassisches Saying, ein guter Trainer wird gefeuert und findet wieder einen Coach, ein schlechter Trainer wird nur einmal gefeuert.
You get another one.
That's it. Coach, danke für diese Einschätzungen. Ich glaube, gerade auch aus dem letzten Teil kann man sehr viel rausnehmen. Der Grass ist ein always greener on the other side. Hoffe, es war da auch hier in Klagenfurt für euch ein klein wenig was mit dabei, rund ums ÖRV-Nationalteam. Morgen, übermorgen im Idealfall in der Halle sein, ansonsten zu Hause vor den Fernsehgeräten. Daumen drücken. Große Freude, mit euch diesen Abend gestalten zu dürfen. Oh,
danke, dass so viele Leute gekommen sind. Das ist wirklich nett. Ja.
Vielen lieben Dank.
Karl C., du hast gesagt, sie lieben mich, oder?
Ja?
No, sie lieben Brian.
Du bist der Top-Draw, mein Lieber. Deswegen.
Sie lieben Brian, ich weiß. Ist
okay. Vielen lieben Dank an dieser Stelle und für all diejenigen, die jetzt vielleicht auch auf den Geschmack gekommen sind, was We Today Hockey Clock on Tour anbelangt. Das nächste Mal gibt's tatsächlich schon in weniger als 2 Monaten und das findet dann auf internationalem Boden auch statt. Und das Ganze nach einem Auswärtsspiel des KAC. 2. Februar 2024, KAC zu Gast in Pustertal. 3. Februar 2024, Winter Day Hockey Clock on Tour in Pustertal, in Bruneck, mit Greg Holst, mit Anton Bernhard, mit Pustertal-Legende Armin Helfer. Vielleicht verliert sich die eine oder andere Person. Dorthin würde mich sehr freuen. Insofern erst einmal danke dafür, dass wir hier sein durften. Immer wieder schön on Tour zu sein und so viele tolle Gesichter, so viele kluge Menschen dann mit Eishockey Talk beglücken zu dürfen. Danke sehr.
Win today Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.